Auf und Davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco.
Hallihallo und moin aus Rostock. Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Podcast Auf und Davon.
Ja, moin moin hier aus Rostock. Ich bin Bolle und ich bin auch dabei. Wir sind zurück mit der dritten Folge unserer großen Frankenrundreise. Falls du die letzten zwei Folgen aus Gründen nicht hören konntest, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, worum es eigentlich geht. Wir waren im letzten Jahr eine Art Botschafter für die Region Franken in Bayern und wir waren tatsächlich in sage und schreibe 15 fränkischen Städten.
Könntest du alle aus dem Stand nochmal aufzählen?
Ja.
Und easy. Los. Nee, lass
mal. Easy. Wir waren dort, wir haben dort viel erlebt, gesehen, wir haben darüber geschrieben, darüber bei Instagram Stories gemacht und vieles mehr. Und in den letzten zwei Folgen haben wir über die ersten 10 Städte schon gesprochen und heute folgen die letzten 5. Da werden wir heute nochmal mit euch gemeinsam audiovisuell durchgehen und euch nochmal unsere beliebtesten Highlights in der jeweiligen Stadt vorstellen. Wir sprechen über ein paar interessante Fakten dieser Städte und geben euch natürlich auch noch ein paar coole Food-Tipps mit an die Hand. Und ich würde sagen, Emmy, let's go, in welche Stadt geht es denn jetzt zuerst?
Also grundlegend geht es hier in dieser Folge um die Städte Würzburg, Ansbach, Rothenburg, Obertauber, Aschaffenburg und Schweinfurt. Und wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, es ist super schwierig, jedes Highlight dieser Städte irgendwie aufzuzählen. Deswegen müssen wir uns hier leider sehr knapp und kompakt halten.
Damit du aber trotzdem noch die Fülle an Informationen aufsaugen kannst, gibt es auf unserem Blog www.kommwirmachendaseinfach.de zu jeder Stadt einen super ausführlichen Beitrag mit allen Infos zu Unterkunft, zu Highlights, zu Touren, Ausflügen und so weiter. Also wenn du da nochmal tiefer rein möchtest, schau auf unserem Blog oder auf Instagram, dort heißen wir auch Komm, wir machen das einfach, denn dort haben wir zu jeder Stadt auch ein Highlight gespeichert mit jeder Menge Bild- und Videomaterial.
Damit aber genug des Vorabgeplänkels, kommen wir doch zur ersten Stadt. Ja, nach den doch meist kleineren Städten in Franken ging es für uns in die kleine Metropole Würzburg, die mit 128.000 Einwohnern nach Nürnberg die zweitgrößte Stadt der Region ist und die siebtgrößte Stadt Bayerns. Würzburg liegt zudem direkt am Main und ist umgeben von wunderschönen Weinbergen. Kannst du dich noch dran erinnern? Hast du es noch vor deinem geistigen Auge?
Absolut vor meinem geistigen Auge, denn ich habe nicht nur hunderte Bilder bearbeitet im Nachgang, sondern auch viele Stories gemacht und darüber haben wir auch geschrieben. Und welchen Spot ich besonders schön fand, nehme ich noch nicht vorab, kommt nämlich gleich.
Genau, was uns vor Ort direkt auffiel, Würzburg ist keine typische Fachwerkstadt, wie wir es bis dato von den anderen Orten gewohnt waren, dort so gesehen haben. Würzburg ist eine junge, lebendige Stadt, was natürlich auch mit den vielen, vielen Studierenden zu tun hat.
Ja, ich glaube, es sind rund 35.000 Studenten und das finde ich auch immer ziemlich cool, weil das einer Stadt immer dieses, wie du gerade gesagt hast, lebendige, junge Flair gibt.
Ja,
das mögen wir sehr.
So ein junger Spirit. Auch ein bisschen gewuselt so in den Cafés, in den so kleine Frühstücksrestaurants und so weiter.
Ja, und coole Läden, alles so ein bisschen individuell und
bisschen lebhaft.
Mögen wir sehr.
Also es gibt zumindest viele coole Cafés, Restaurants, Bars, Geschäfte, Treffpunkte und natürlich auch Highlights, zu denen wir jetzt gleich kommen. Aber ja, das merkt man der Stadt wirklich sofort an.
Ja, und wenn wir uns für drei Highlights entscheiden müssten, denn Würzburg ist, wie wir ja bereits erwähnt haben, jetzt auch keine super kleine Stadt, es gibt viel zu sehen, dann würden wir dir aber auf jeden Fall die Würzburger Residenz und den dazugehörigen Garten empfehlen. Diese Residenz wurde im 18. Jahrhundert entworfen und gehört heute sogar zum Weltkulturerbe der UNESCO. Und auch rein optisch ist die Residenz, es ist ein Meisterwerk des Barock. Und wenn du vor Ort bist, erwarten dich prächtige Fassaden, opulente Innenräume und kunstvolle Stuckarbeiten. Also wenn du dich dafür interessierst, solltest du auf jeden Fall dort mal vorbeischauen. Und ein ganz besonderes Highlight der Residenz ist das Treppenhaus, welches als eines der schönsten in Europa gilt. Ja, und wenn du die Zeit hast, dann wirf einen Blick in die 40 Räume, die es in der Residenz zu erkunden gibt. Da musst du dir aber vorab ein Ticket besorgen. Es kostet aktuell 9 Euro. Dann kannst du vor Ort auch an einer Führung teilnehmen und mal so ja, durch die Räume schlendern. Das finden wir immer super spannend. Das haben wir in anderen Städten ja auch gemacht, durch Residenzräume spazieren. Es ist immer wie so eine Zeitreise zurück und man fühlt sich, als wäre man dort und es fehlen dann nur noch die ganzen Leute, die vor hunderten Jahren dann da umher spaziert sind und geredet haben, wie sie ausgesehen haben, welche Kleidung sie trugen. Und oft gibt es in den Räumen ja dann auch so originale Möbelstücke und Gemälde und Wandmalereien. Und das finden wir wirklich, das nimmt einen aus der modernen Welt komplett zurück in die Vergangenheit.
In eine andere Welt, ja.
Du musst aber keine Führung machen. Du kannst auch so an so einem beschilderten Rundgang, von Raum zu Raum spazieren. Mach das auf jeden Fall. Denn ja, es ist eine Reise in die Vergangenheit, die wir sehr empfehlen können.
Und wenn du danach noch ein bisschen Zeit übrig hast, dann geh unbedingt auch in diesen riesigen Hofgarten, der sich ja gleich hinter dem Hauptgebäude befindet. Neben zahlreichen Skulpturen und einem Brunnen und so ein Wasserspiel findest du noch tolle so Hecken, die irgendwie
total abgefahren geschnitten sind, auch klare Linien.
Aber auch Blumenbeete in so Musterform oder Platz zum Relaxen. Also ich fand den Garten sogar als Mann sehr anschaulich. Kann man auf jeden Fall mal durchspazieren und der ist wirklich gigantisch groß.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, als wir dort rein sind, das ist übrigens auch for free, da könnt ihr einfach an der Seite durch den Eingang laufen, fand ich auch der imposanteste fast. Der war, ich weiß gar nicht von der Größe her, aber er war riesig. Also wir hätten uns da noch ewig aufhalten können. Ja, gehört auf jeden Fall nach dieser Reise der 15 fränkischen Städten, glaube ich, zu einem der schönsten Gärten, die wir so gesehen haben.
Kann man auf jeden Fall so sagen, ja.
Ein weiteres Highlight in Würzburg ist definitiv auch die alte Mainbrücke, welche nicht nur die älteste Brücke über den Main in der Stadt ist, sondern die Altstadt auch mit dem gegenüberliegenden Stadtteil verbindet. Und wenn du so über diese Brücke spazierst, hast du einen wunderschönen Blick über den Main. Auf der einen Seite dann den Blick zur Altstadt und auf der anderen Seite den Blick auf die Festung Marienberg, die weit über der Stadt thront. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl auf dieser Mainbrücke, dass man, ja, ich habe mich so ein bisschen wie in Prag gefühlt, weil das so Ähnlichkeiten hatte.
Die Karlsbrücke. Karlsbrücke, ganz genau.
Genau. Aber es gibt ja noch eine Besonderheit auf dieser alten Mainbrücke.
Genau, und die Besonderheit ist der sogenannte Brückenschoppen. Also erst dachte ich bei dem Wort, ja, die Brücke, rechts und links sind kleine Läden, vielleicht so kleine Regionalinhaber, geführte Läden, wo man einfach ein bisschen bummeln geht, shoppen geht.
Ja, deswegen Brückenshoppen, habe ich auch gedacht.
Aber in Würzburg hat das eine ganz andere Bedeutung. Beim Brückenshoppen nämlich handelt es sich um einen Viertelliter Frankenwein, der auf der Brücke ausgeschenkt wird. Und das ist da ja gang und gäbe, das ist so eine Institution letztendlich. So kann man sich also den Wein holen und gemütlich über die Brücke laufen oder dort stehen mit dem Blick auf die Festung und der Main. Ja, total cool.
Ja, und da waren wirklich zum Abend hin vor allem immer mehr Leute, seien es Touristen, aber auch Einheimische, die sich dort wirklich irgendwie so ja, treffen und den Abend ausklingen lassen bei einem Absacker, bei einem leckeren Glas Wein. Und das fanden wir irgendwie richtig cool. Da stehen alle links und rechts auf der Brücke.
Total gesellig, ne?
Total gesellig, quatschen über Hinz und Kunz und trinken dabei ein Glas Wein.
Das ist, ich würde sagen, der Treffpunkt irgendwie der... Ja, nicht nur Würzburger, sondern auch wir hingen da ja ab und haben vielleicht das eine oder andere Gläschen getrunken.
Ja, da gibt es nämlich gleich am Anfang der Brücke das kleine Lokal Main Wein. Und da kannst du dir einfach ein Gläschen holen, gehst mit dem Gläschen dann auf die Brücke und ja, lässt es dir gut gehen.
Ja,
also richtig cool. Brückenshoppen in Würzburg, es hat nichts mit Shopping zu tun, sondern mit Trinken.
Richtig cool fanden wir aber auch das nächste Highlight, und zwar der Würzburger Hafensommer mit Konzerten. Da sind wir dann auch abends noch gewesen, nach dem Brückenshoppen natürlich.
Ja.
Und ja, haben da ein Konzert besucht. Das war wie total abgefahren, weil es super doll geregnet hat an dem
Kurz
Tag.
Kurz davor, ne, hat es geströmt. Also nicht man muss eigentlich ehrlich sein, es hat den ganzen Tag, wo wir in Würzburg waren, aus Eimern geschüttet. Also das haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr erlebt, dass es nicht nur ein kleiner Schauer war, sondern es schüttete den ganzen Tag. Wir mussten uns in Würzburg erstmal vernünftige Regenschirme kaufen, die auch was halten. Und dann ja, haben wir eigentlich das, ja, doch das Beste draus gemacht, muss man sagen. Wir haben wirklich viel in Würzburg erkundet, trotz Regenwetter. Wir haben einfach gesagt, Augen zu und durch. Es wird schon auch noch schön.
Und dann dachten wir uns, komm, wir nehmen das eine oder andere Lied von diesem Konzert noch mit, einfach nur zum Ausklingen des Abends, des Tages. Und als wir da waren, riss die Wolkendecke auf, die Sonne kam raus.
Regenbogen über uns.
Also. Ey, es war wirklich gigantisch. Also definitiv ja, eine tolle Möglichkeit, um den Abend irgendwie ausklingen zu lassen.
Genau, das ist so eine Art Festival, was immer in den Sommermonaten Juli und August stattfindet, der Würzburger Hafen Sommer Festival. Und dort könnt ihr viele verschiedene Bands und Musiker auf dieser schwimmenden Bühne live bei der Performance zuschauen und zuhören. Es gibt vor Ort einen kleinen Ausschank von Bier und Wein und dann setzt man sich da auf diesen, ich sag mal, auf diesen Rängen, auf diese
Stufen. Ja, so Stufen, ja, genau.
Setzt man sich hin. Es gibt auch so eine kleine Unterlagen für den Popo, damit es nicht ganz so hart und kalt ist. Und dann sitzt man da, schlürft ein Glas Wein, schaut, lauscht den Stimmen und Klängen beim Sonnenuntergang.
Ich fand diese spätsommerliche Atmosphäre irgendwie so toll mit der Musik, mit dem Gläschen. Und
ja, mega.
Es hat aufgehört zu regnen und irgendwie war das perfekt.
Das war so die Belohnung, dass wir diesen regnerischen Tag gut überstanden hatten. So, und jetzt kommen wir mal von den Highlights weg und gehen mal zu den, ja, auch Highlights, aber es geht ums Essen.
Bolles Schlemmertipps.
Juhu, habe ich eigentlich jetzt schon Jingle oder immer noch nicht?
Mal sehen. Muss man mal gucken, ob ich das hier kurz.
Genau, Bolles Schlemmertipps. Und ja, wie bereits erwähnt, gibt es ja in Würzburg super viele coole Restaurants, Cafés und Bars. Und wir haben natürlich auch einige gecheckt und vor allem auch ein paar mehr, weil es hat geregnet. Wir mussten uns von Kaffee zu Kaffee zu Kaffee hangeln. Es ging ja nicht anders.
Es war alternativlos.
Ja, alternativlos. Und da können wir euch zum einen den Laden Frohstoff, wird mit V geschrieben. Und wenn du auf der Suche nach einer veganen und allergenarmen Küche bist, dann bist du dort im Frohstoff genau richtig, denn dort gibt es eine tolle, abwechslungsreiche Karte und uns hat es sehr gut gefallen. Wir haben vegetarisch-vegan gegessen, richtig cooler Laden auch von innen. Am besten du reservierst dir für abends einen Platz, es war nämlich schon sehr, sehr voll, wir mussten auch erst ein bisschen warten, aber definitiv zu empfehlen. Und wenn du mal richtig Lust hast, lecker frühstücken zu gehen, dann können wir dir das Café Fred in der Innenstadt empfehlen. Es ist sowohl im Innenbereich super gemütlich, aber auch bei gutem Wetter draußen. Die haben dort eine überdachte Fläche so mit Stühlen.
Wenn es mal nicht regnet, meinst du?
Wenn es mal nicht regnet, genau. Wir waren ja nach der Reise nochmal in Würzburg auf dem Rückweg nach Hause. Und da hatten wir dann tatsächlich auch ein bisschen Sonne, weshalb wir nochmal ein paar Spots in Würzburg erkundet haben. Ja, aber merkt euch das Café Fred, richtig cooler Laden. Man kann dort sehr gut frühstücken, aber auch tagsüber zum Lunch dort mal vorbeischauen. Und jetzt kommt ein Laden, der liegt mir besonders am Herzen, denn ich bin ja Team Käsekuchen, seit ich mit diesem charmanten Herrn hier gemeinsam durchs Leben schreite.
So ist das.
Und wir waren dort im Main Cake, also M-A-I-N und dann Cake. Und dort gibt es die kreativsten Käsekuchen-Variationen, die du dir nur vorstellen kannst. Es ist ein ganz kleiner, unscheinbarer Laden. Ich glaube, da sind Sitzplätze für 5 Leute vielleicht. Also da saßen irgendwie 5, 6 Leute. Und dort kriegst du guten Kaffee und eben auch super leckeren Käsekuchen.
So. Lecker. Bevor du jetzt hier völlig abdriftest und
Käsekuchen essen.
Kommen wir zum nächsten Punkt, zum letzten Punkt auch in Würzburg. Und zwar kurze interessante Facts nochmal kurz über die Stadt oder deren Bewohner. Zum Beispiel Dirk Nowitzki wurde in Würzburg geboren. Ich meine, die Würzburger oder die aus der Region wissen das natürlich, aber ich hatte das nicht so auf dem Schirm.
Habe ich auch nicht gewusst.
Vor allem ist es auch irgendwie cool, dass er in Amerika so richtig groß geworden ist, ein Superstar geworden ist und er kommt einfach aus Würzburg.
Ja, moin.
Oder dass die Stadt mit über 60 Kirchen die Stadt mit den meisten Gotteshäusern in Deutschland ist.
Da denke ich mir, also ich meine, wir haben schon viele Kirchen gesehen, aber wenn man jetzt nochmal so nachdenkt, hätte ich nie sagen können, dass es 60 sind. Vielleicht müssen wir beim nächsten Besuch nochmal besonders drauf achten.
Wir waren in mehreren, aber eine fand ich auch so super unscheinbar von außen. Also vielleicht sind die meisten total unscheinbar, dass man jetzt nicht 60 Kirchentürme, opulente Kirchentürme sieht. Ja. Deswegen geht das so vielleicht ein bisschen unter. Und, auch witzig, Würzburg hat sogar ein eigenes Wikipedia. Also auf der Seite Würzburg-Wiki findest du unfassbar viele Informationen über die Stadt.
Das ist auch cool irgendwie, ne? Muss ich mal recherchieren, ob das auch noch andere Städte haben. Gibt es ein Rostock-Wiki? Und wenn nicht, wollen wir es starten?
Ich überlege gerade Würzburg-Wiki, ob man nicht so ein witzig coolen, so eine Wortspielkombination hinbekommen hätte. So
Wikis Gewürz.
What? Würziges Wiki.
Okay. Okay, lassen wir das. Wofür Würzburg auch bekannt und berühmt ist, ist für den Weinanbau, insbesondere den Frankenwein. Und wie wir ja schon erwähnt haben, liegt die Stadt direkt am Main und bietet somit ideale Bedingungen für den Anbauen dieser edlen und lecker schmeckenden Weintrauben. Und dementsprechend findest du in der Umgebung rund um Würzburg zahlreiche Weingüter und Weinberge, die du besichtigen kannst. Und zum Beispiel wäre da der staatliche Hofkeller Würzburg, welcher durch eine über 800-jährige Geschichte zu den ältesten Weingütern Deutschlands gehört.
Wer hätte das gedacht?
Haben wir leider zeitlich nicht geschafft, aber werden wir definitiv beim nächsten Mal nachholen. Nachdem wir ja die Stadt uns intensiv angeschaut haben, wird es jetzt auch Zeit, Emmy, dass wir dann dort auch mal das ein oder andere Weingut abchecken.
Nicht nur Brücken shoppen auf der Brücke,
sondern auch Wein kaufen und woanders nochmal ordentlich genießen.
Durchprobieren.
Tasting. Genau. Ja, wie in Südafrika. Es erinnert mich auch immer, wenn es um Wein geht, denke ich immer an die Weingüter in Südafrika. Aber wir sind nicht in Südafrika, sondern es geht weiter in eine nächste super schöne, coole Stadt.
Du hättest die Umleitung nicht besser
Umleitung.
Machen.
Umleitung wurde umgeleitet.
Den Übergang. Ja. Wir kommen zur nächsten Stadt, wie Bolle schon sagte, zur nächsten Perle in Franken, nämlich Rothenburg ob der Tauber.
Oh, ich liebe diese Stadt, Leute.
Ja, die bezaubernde mittelalterliche Stadt ist besonders wegen ihrer gut erhaltenen Altstadt bekannt. Und außerdem ist sie einfach total schön und schnucklig. Deshalb kommen wir auch immer wieder gerne nach Rothenburg tatsächlich. Ja, die Häuserfassaden, die Gassen, die Stadtmauer und der Blick vom Burggarten sind doch jedes Mal wieder aufs Neue ein Highlight, über das wir uns freuen. Aber eins nach dem anderen.
Gehen wir jetzt erstmal genau ein bisschen durch die Stadt. Ich finde, bei Rothenburg ist es super schwierig zu sagen, das sind die drei Top-Highlights, weil das gibt viel, viel mehr. An dieser Stelle bitte nochmal der Hinweis, auf unserem Blog gibt es einen ausführlichen Beitrag. Wir versuchen jetzt nur einen kleinen Ausschnitt oder wir können nur einen kleinen Ausschnitt wiedergeben und versuchen euch trotzdem die Stadt jetzt ein bisschen schmackhaft zu machen.
Wie eben erwähnt, wie Bolle schon sagte, die Stadt hat einfach viele Ecken und deswegen ist unser erstes Highlight auch, schlendert durch die Stadt.
Ja, es klingt irgendwie nicht so aufregend, wie es ist, aber lass dir gesagt sein, Rothenburg ist wirklich ein Freilichtmuseum. Also das ist was fürs Auge.
Ja, wirklich. Also du kannst zum Beispiel deinen Rundgang am Plönlein beginnen. Das ist sozusagen das Wahrzeichen der Stadt. Wenn du da hingehst, vielleicht vormittags hingehen, da ist...
Noch früher als vormittags vielleicht sogar, ne? Da ist immer richtig viel los.
Bist du nicht um 6 mal aufgestanden?
Wir sind, glaube ich, um 5 mal bei der ersten Reise. Wir wollten dort nämlich noch eine Sequenz für einen Imagefilm drehen und ich glaube, wir waren dann um 5 schon da und es war tatsächlich noch niemand da.
Also, der frühe Vogel fängt den Wurm.
Fängt den Shot, den besten Shot.
Den Wurm am Blühenlein. Genau, also das ist ja... Eigentlich so ein kleiner Brunnen, so eine kleine Ecke mit schönen kleinen Fachwerkhäusern. Ja, diesen Brunnen, den Sieberturm im Hintergrund, dieses Tor und alles zusammen ist eigentlich ein Ensemble, ein schönes Fotomotiv. Unbedingt knipsen.
Es ist, glaube ich, oder ich vermute mal, dass es auf den meisten Postkarten der Stadt Rothenburg drauf ist. Ich glaube, es ist das Motiv der Stadt.
Das Wahrzeichen, ja.
Richtig, richtig schön. Also unbedingt zum Plönlein. Und wenn du dann dort schon bist, dann geh am besten weiter in Richtung Altstadtzentrum. Und nach nur wenigen Gassen kommt rechts die Wenggasse. Die ist auch richtig süß. Da sind zahlreiche Häuser eng aneinander mit ganz bunten Hausfassaden. Gehört auf jeden Fall für uns zu den schönsten Fotomotiven. Und dann geht's weiter. Eine weitere schöne Gasse ist auch die Rödergasse. Sie ist ebenfalls, also eigentlich sind da alle Gassen schön, aber ich finde dies besonders schön und fotogen. Dort befindet sich der Markusturm, der Röderbogen, die Röderbastei, der Röderturm oder auch der Röderbrunnen. Und das finde ich eh immer süß in Rothenburg. Die Brunnen sind auch alle wunderschön verziert und mit bunten Blumen geschmückt. Und selbst so ein Brunnen ist schon ein tolles Fotomotiv.
Ja, generell so die Verzierung auch an den Fassaden oder selbst diese Läden, die Shops. Also ich sage jetzt mal, so wenn da jetzt ein H&M wäre, müsste er diese Verzierung, diese
einheitliche
Stadtbild.
Straßen, einheitliche Schilder, sage ich mich, nennt man das. Ja, die haben alle diesen mittelalterlichen Schilderstil.
Genau.
Also da siehst du nicht diese typischen Logos der Läden.
Die leuchten und blinken. Und
genau, das ist nämlich auch, ich sag mal, nicht erwünscht und nicht erlaubt. Es gibt da ein einheitliches System oder eine Vorgabe, wie du deinen Laden zu, wie sagt man, markieren hast von außen. Und da legt man schon großen Wert drauf, um eben dieses einheitliche, mittelalterliche
Stadtbild
zu wahren. Und das finden wir auch sehr, sehr cool. Ja, gehen wir von der Rödergasse einen Schritt weiter. Irgendwann geht sie über in die Hafengasse, bis du dann am Rathaus bist, direkt am Marktplatz. Und da gibt es auch super viel zu sehen. Das Rathaus und etwas weiter kommt dort die Herrengasse, wo sich das bekannte deutsche Weihnachtsmuseum befindet.
Das ist so abstrus, ey.
Das kannte ich auch vorher gar nicht. Als wir das erste Mal in Rothenburg waren vor ein paar Jahren, dachte ich, es war ja Hochsommer. Ich weiß noch, wir hatten, glaube ich, 40 Grad in Rothenburg und die Leute sind verrückt gewesen nach diesem Laden hier, Käthe Wohlfahrt, wo du das ganze Jahr über Weihnachtskugeln kaufen kannst, Nussknacker.
Christbaumschmuck im Allgemeinen.
Sämtlichen Christbaumschmuck. Also wir haben da so viele Touristen mit Tüten von Käthe Wohlfahrt gesehen und auch beim letzten Besuch, da sind wir auch mal reingegangen. Es ist wirklich ein witziger, bunter, cooler Laden. Also wir haben jetzt da nichts mitgenommen, aber die Leute, ja.
Ja, wie du sagst, im Hochsommer besonders skurril, da mit kurzer Hose, T-Shirt reinzulaufen. Es ist warm und dann gibt es einfach Weihnachtskram.
Genau, schaut auf jeden Fall mal vorbei in der Herrengasse bei Käthe Wohlfahrt und vielleicht findet ihr schon auch im Hochsommer die erste Christbaumkugel für Weihnachten. Ja, am Ende der Gasse kommst du noch an der Franziskanerkirche vorbei, welche im Jahr 1309 geweiht wurde. Und dann bist du auch schon fast im Burggarten und den fand ich besonders schön, auch beim ersten Besuch, wo wir dort mal abends waren zum Sonnenuntergang. Dort kann man gemütlich die Füße hochlegen, man kann einen schönen Blick auf das Tal und Teile der Altstadt erblicken und am besten du nimmst dir einfach ein Bierchen mit oder ein Glas Wein, machst es dir da gemütlich im wunderschönen Burggarten.
Ich fand es ja auch schön, als wir dort mal waren, hatte man musiziert. Ich glaube, es war keine Gitarre.
Doch, es war eine Gitarre.
War eine klassische Gitarre.
Eine klassische, ich dachte, oder vielleicht so ein
exotisches.
Ich kenne mich nicht aus mit Gitarre.
Auf jeden Fall war das irgendwie das Sahnehäubchen, das da jemand so sanfte Klänge da geboten hat.
War nicht beim letzten Besuch da jemand, der hat da nicht eine Geige gespielt?
Mhm,
das war
stimmt.
Auch so schön. Och, echt cool. Also Burggarten gehört für uns auf jeden Fall auch mit zu den besonderen Highlights der Stadt, wenn man mal ein bisschen raus will aus dem Trubel.
Ein besonderes Highlight ist für mich auch immer wieder der gut erhaltene Turmweg, also der Weg auf oder in der Stadtmauer letztendlich. Und die Stadtmauer oder dieser Weg führt fast um die ganze Altstadt herum und bietet ja immer wieder tolle Aussichtspunkte oder nochmal ja einen anderen Blick auf die Stadt von einem anderen Blickwinkel. Der Turmweg ist 4 Kilometer lang und verfügt über 22 Stationen, welche aber jetzt keine besondere Reihenfolge haben, sondern ja, man kann einfach überall starten, entlang schlendern. Da sind ein paar Infotafeln, ne? Man kann einfach so ein bisschen was über die Stadtgeschichte, die Verteidigung der Stadt und so weiter kennenlernen. Für den kompletten Weg braucht man dann aber auch gute 2 bis 3 Stunden.
Genau, aber wie du gesagt hast, du kannst ja überall, wo ein Zugang ist, einsteigen und aussteigen. Das heißt, du kannst ja auch nur einen kleinen Teil der Stadtmauer anschauen und den Blick genießen. Oder aber du hast genügend Zeit und gehst einmal drumherum.
Und das Coole ist auch, dass die meisten Türme in der Stadt, und zwar 46...
Ich wollte gerade sagen, sag es bitte, dass es 46 Türme sind.
Ja, Wahnsinn.
Alter.
Und die befinden sich dann halt hauptsächlich entlang der Stadtmauer, der Befestigungsanlagen und an den 6 Toren der Stadt. Also wenn du auf dem Turmweg unterwegs bist, kommst du quasi automatisch an all den kleinen Highlights vorbei.
Ja, und wenn dir die Aussichten von dem Turmweg und der Stadtmauer nicht reichen sollten, dann solltest du jetzt deine Lauscher mal ein bisschen spitzen, denn wir haben noch einen guten Tipp für dich. Es gibt 2 begehbare Aussichtstürme, und zwar ist es zum einen der Rathausturm und der Röderturm in der Rödergasse. Bei beiden, glaube ich, zahlt man so 2 bis 2,50 Euro Eintritt, und dann, ja, da heißt es fit sein und nach oben klettern und laufen. Die Aussicht vom Röderturm finde ich besonders schön, weil der ist ja direkt in der Stadtmauer integriert. Das heißt, du blickst über die ganze Altstadt. Das ist also nochmal ein ganz anderer Blickwinkel über die Stadt. Und den Rathausturm finde ich insofern cool, weil du halt direkt mittig bist und dann auch wieder einen anderen Blick hast. Beim Rathausturm aber muss ich erwähnen, es geht zum Ende wirklich nochmal, die letzten Stufen sind so steil und klein, und da musst du durch und so eine kleine Luke, ne? Und ja, oben hast du wirklich nur, also ein Bewegungsradius von nicht viel. Es ist dann, wie sagt man, und um den Turm ist nur so ein Geländer einmal im Kreis, und du musst auch an den Leuten so ganz eng vorbei. Also wenn es da ein bisschen enger wird, könnte es für jemanden, der vielleicht ein bisschen Platz und Höhenangst hat, nicht so schön sein. Aber die Aussicht ist sehr sehenswert.
Oder wenn man eh schon wegen des Plönleins relativ früh auf den Beinen ist, dann vielleicht auch nicht zur Stoßzeit hochgehen, sondern ja, sofort nach Öffnungszeit. Genau. Schaut ihr am besten mal an der Homepage vorbei, da stehen immer die aktuellen Öffnungszeiten des Rathausturms. Einen besonderen Tipp haben wir jetzt noch, der jetzt nicht unbedingt der naheliegendste Tipp ist, aber
für viele wahrscheinlich nicht, ja.
Fand ich echt, ja, ein bisschen mal was Außergewöhnliches, und zwar nur 2 Minuten von dem Marktplatz, auch von dem Rathausturm, von dem wir gerade gesprochen haben, befindet sich das mittelalterliche Kriminalmuseum. Und das ist jetzt nicht nur ein Tipp, den man sehr gut bei schlechtem Wetter machen kann, sondern es hat uns wirklich so gut gefallen, dass wir es ja gern als allgemeinen Tipp weiterempfehlen. Es war auch eine kleine Zeitreise, wie du das immer so gern sagst, mit, ja, ich weiß nicht, so zwischen Staunen, Kopfschütteln und also wie man damals gewisse Bestrafungen gehandhabt hat, kann man sich heute einfach gar nicht mehr vorstellen. Also von irgendwelchen Streckbänken bis Daumenschrauben und anderen, ja, Foltergeräte, würde ich fast schon sagen, bis hin zum Galgen, Schandmasken, auch Hexerei war irgendwie im Spiel.
Ja, da können wir eigentlich nur froh sein, dass wir nicht im 13. Jahrhundert gelebt haben, weil diese grausamen Foltermethoden, holy moly, also ich war wirklich, wie du sagst, das war ein Mix aus Staunen und Schockiertsein. Also ja, das habe ich in dem Ausmaß nicht gewusst, wie die das früher gehandhabt haben, oder auch mit diesen Schandmasken, wenn jemand irgendwie was, ich sag mal, was richtig Dummes gemacht hat, wurde der bestraft mit so einer, was ist das für ein Material gewesen, eine eiserne Schandmaske, so eine ein Schweinsgesicht, das sah richtig gruselig aus, schaut gerne mal in unserem Beitrag, ich glaube, da haben wir ein Foto davon drin, das mussten die einfach tragen, und jeder konnte im Dorf sehen, du hast Mist gebaut und dich stellen wir jetzt an den Pranger und auf dich zeigen wir mit dem Finger. Also auch richtig. Also stell dir das nur mal vor, das würde man heute machen. Ich sag dir, jeder Zweite hätte eine Schandmaske auf. Heutzutage. Ja, da gibt es echt viele, okay, schlimme Finger.
Also, ich zähle bei mir 1 und du
2. Na toll. Okay, nicht jeder Zweite. Jeder Dritte.
Zurück zum Museum, bevor das hier ausartet. Also ja, die Ausstellung war auch total toll aufgearbeitet, schön hergerichtet. Es streckt sich über 4 Etagen, also ruhig ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und ja, es wird einfach mit viel Mühe und Liebe zum Detail errichtet. Öffnungszeiten checkt ihr auch am besten auch auf der Homepage. Ich glaube, wir haben 10 Euro Eintritt pro Person bezahlt.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Also es war wirklich einen coolen Abstecher letztendlich.
Absolut. Ja, und was auch ein cooler Abstecher ist, wenn man so ein bisschen aus der trubeligen Stadt raus möchte, können wir euch das Wildbad empfehlen. Oder auch noch ein besonderer Tipp, nämlich ein Picknick im Wildbad unternehmen. Das Wildbad, das ist so, wie sagt man es von der Lage her, so ein bisschen außerhalb der Stadtmauer, und dann geht es die Treppen runter in so eine richtig schöne grüne Oase im Tal.
Unten. Total idyllisch auch. Ne?
Und das wurde damals als Kuranlage angelegt. Und heute wird sie von der Landeskirche als Tagungsstätte genutzt. Aber es bietet nach wie vor immer noch eine tolle Möglichkeit, dem Stadtleben zu entfliehen, sich auf der Wiese oder am Flussbett der Tauber sich einfach gemütlich zu machen. Und das Wildbad bietet hier verschiedene kulinarische Angebote, sei es nur ein Kaffee am Nachmittag, den man dort auf der Terrasse schlürfen kann. Oder so haben wir es gemacht. Wir haben uns einen prall gefüllten Picknickkorb, beziehungsweise war es so ein Picknickrucksack, geholt. Und der wurde vorbereitet mit ganz vielen Leckereien. Wir haben uns dort auch dann die Decke am Rucksack, war auch so an der Seite so eine Decke, die haben wir ausgebreitet, alle Leckereien auf die Decke gepackt. Ja, und dann dort so eine Art kleines Feschbar am Nachmittag genossen. Also ja, es war richtig cool. Also falls es dich interessiert, schau gerne mal auf der Homepage vorbei. Dort kannst du nämlich verschiedene kulinarische Angebote, ich sag mal,
reservieren
buchen. Und buchen. Genau. Ich weiß nicht mehr so richtig, was das Picknick gekostet hat. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber das, ich glaube, es waren vielleicht 30 Euro höchstens. Dann müssen wir noch mal gucken. Wir wollen uns da jetzt nicht festlegen, aber es war jetzt auch nicht super teuer. Und wie gesagt, ihr kriegt dann so einen kleinen süßen Rucksack mit allem, was ihr braucht. Da ist auch Geschirr drin und Besteck.
Getränke und, waren auch
genau,
dabei.
Genau, Getränke. Ne? Das war richtig, richtig cool.
Auch mal was anderes. Und das ist auch direkt an der Tauber, ne? An dem Fluss. Also, wie ich meinte, schon sehr idyllische Anlage, idyllisches Fluchtort mal aus der Stadt heraus. Ziemlich cool. Ausklingen wollen wir hier Rothenburg ob der Tauber am besten im Burggarten nochmal, ganz kurz nochmal zurück, weil man da abends perfekt den Abend ausklingen lassen kann. Wie Paula schon meinte, einen Drink mitnehmen, vielleicht musiziert da jemand. Mhm. Aber jetzt nochmal als Tipp, gerade zum Sonnenuntergang nochmal zum Burggarten zu gehen. Tolle Aussicht hatten wir ja vorher schon. Auch in verschiedenen Ecken, ne? Also dadurch, dass der Garten in verschiedene Himmelsrichtungen zeigt, sozusagen, hat man dann entweder einen Blick auf die Stadt
oder aufs Taubertal.
Taubertal. Genau. Auch am Abend ein schönes Fleckchen.
So, und jetzt erwartest du oder ihr da draußen sicherlich schon ganz gespannt auf Balles Schlemmertipps. Und da haben wir natürlich auch ein paar. Wir waren ja schon zweimal in Rothenburg und beide Male für ein bisschen länger oder das erste Mal ein bisschen länger. Welche Einrichtung wir dir oder euch aber besonders empfehlen können, ist zum einen das Café Einzigartig. Und hier ist der Name wirklich Programm. Denn in diesem Café erwarten dich nicht nur ja, ein außergewöhnliches Café, welches auch so mit super viel Liebe zum Detail gestaltet wurde. Es ist eine Art Retro-Geschäft mit Kaffee in einem. Also man kann dort sogar ein bisschen bummeln und stöbern. Ich erinnere mich, da hing eine Zeitung, durch die man blättern konnte, von 1954.
Total abgefahren. Ey.
Und es ist alles ja so richtig süß, so ein Mix aus, ja, wie ich gesagt habe, so ein bisschen Retro-Landhausstil. Und dort kann man richtig gut frühstücken. Also es gibt auch verschiedene Frühstückspakete, die man buchen kann. Und dann kriegt man so eine Etagere mit ganz viel Wurst und Käse und Gemüse und Obst und Brötchen und auch einfach himmlisch. Also dort reservieren und mal richtig gut brunchen gehen.
Kannst im jetzt Café bitte aufhören, sonst
hast du Hunger?
Musst du den Podcast alleine zu Ende führen.
Ja. Er ist weg, er geht frühstücken. Ja, und ein weiteres Café ist das Café Lebenslust. In dem waren wir auch schon mehrfach und ich denke, wir werden auch beim nächsten Besuch wieder dort zuerst unsere Tour starten. Dieses Café befindet sich direkt neben der St. Jakobskirche und hat so einen richtig gemütlichen, schönen Hinterhof mit Tischen und Stühlen. Ist auch so ganz schnuckelig gemacht, aber wenn es dort mal zu voll ist, weil das Café schon immer sehr gut besucht, dann ist es auch drin eine richtig gemütliche Atmosphäre. Und hier kannst du auch leckeres Frühstück dir so zusammenstellen mit Smoothies, frischen Säften und gutem Kaffee oder auch am Nachmittag mal auf ein Stück Käsekuchen vorbeikommen.
Ach, wer hat's gedacht.
Weil der ist dort auch hausgemacht und der schmeckt auch fantastisch, genauso wie die hausgemachte Limonade. Und das war genau jetzt, wo wir im Sommer da waren, eigentlich so das beste kleine Essens-Setup, was wir uns hätten wünschen können. Kühle Drinks und leckeren, luftig leichten Käsekuchen.
Perfekt, genau so war es.
Und von luftig leicht leite ich über in heftig deftig.
Heftig deftig,
heftig, deftig. Ja. Die fränkische Küche ist dafür ja sehr bekannt und ich weiß noch, dass wir bei unserer ersten Reise mal im alten Keller waren und das ist auch so ein richtig uriges, also könnt ihr euch vorstellen, so urige Restaurants, alles so aus dunklem Holz und
richtig rustikal.
Rustikal, das Wort habe ich gesucht und dort gibt es Kässpätzle, habe ich natürlich bestellt. Dort gibt es aber auch typische fränkische Küche, Knödel, Salate, Suppen. Es gibt süße Nachspeisen und ja, vor allen Dingen viel Fleischgerichte. war eine super coole Atmosphäre und hat sehr gut geschmeckt. Also im alten Keller gibt es dann typisch fränkisch.
Deftig rustikal sozusagen.
Heftig, deftig rustikal.
Der alte Keller. Kommen wir nun am Ende noch schnell zu den interessanten Fakten. Bei Rotenburg geht es um den Namen. Woher kommt eigentlich Rotenburg ob der Tauber? Und wörtlich bedeutet dieser Name übersetzt Rotenburg über der Tauber, also über dem Fluss Tauber, weil Rotenburg ja wirklich ja, auf dem Hügel ist, genau. Und Rotenburg dabei auf das Rote in den Dächern und Wänden der Häuser hinweist. Also ja, rote Dächer über der Tauber letztendlich.
Ja, wahrscheinlich so.
Und ja, die Stadt erstreckt sich malerisch über eine Hügelkette entlang des Flusses Tauber und daher kam der Name.
Rotenburg auf der Tauber.
Nächster Fakt, interessant auch, Rotenburg ist die beliebteste Stadt Deutschland, wenn es, also bei ausländischen Besuchern. In der Übernachtungsstatistik liegen die ausländischen Besucher sogar vor den deutschen Besuchern.
Das ist auch verrückt, ne? Aber das haben wir bei unserer ersten Reise schon wahrgenommen.
Beobachtet,
also
ja.
Es waren so viele ausländische Touristen dort. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, dass Rotenburg so ein Ding im Ausland ist. Ich meine, ich kann es im Nachhinein total nachfühlen, weil das ist ja, für viele ist es auch so ein bisschen so ein, das deutsche Disneyland, habe ich mal gelesen, so von der Kulisse her, weil das für viele echt so ein, ja, als wärst du in so einer Filmkulisse. Und das ist an jeder Ecke so.
Ja, das stimmt
schon. Innerhalb der Stadtmauern.
Ja, absolut nachvollziehbar. Am beliebtesten ist Rotenburg bei US-Amerikanern, gefolgt von Japanern, Holländern, Chinesen, Taiwanesen, Italienern, also dann ist eigentlich überall bekannt, wie genau. Du gerade sagtest, Rotenburg. Ob der Tauber.
Ja, mehr als 500.000 Übernachtungen werden pro Jahr registriert und hinzu kommen ja noch die über 1,7 Millionen Tagesgäste, die, glaube ich, wenn ich das mal richtig mitbekommen habe, dass man das ja gar nicht registriert, diese Tagesbesucher. Du hast ja immer so, bei den Statistiken fließen ja immer diese Übernachtungsgäste, die dann auch diesen Gästeschein da ausfüllen und so. Also Rotenburg ist ein richtig dickes Ding im Ausland, aber auch hier bei uns in Deutschland. Und ich finde, Emmy, dass man Rotenburg gesehen haben muss.
Ja, würde ich auch so sagen. Definitiv. Kommen wir zur nächsten Stadt, und zwar Aschaffenburg. Die Stadt, die gerade mal 40 Kilometer von Frankfurt entfernt liegt und ungefähr 80 Kilometer von Würzburg, ja, wird immer so als, oder wird gerne als bayerisches Nizza bezeichnet. Die Gründe sind dafür, ja, zum einen das milde Klima und zum anderen die schöne Lage am Main und die mediterranen Einflüsse, würde ich fast schon sagen. Und ja, während unserer Zeit in Aschaffenburg haben wir uns viele Ecken der Stadt etwas genauer angeguckt und fanden es wirklich gemütlich dort. Also der Name passt sehr gut dazu, also wundert mich nicht, dass man bayerisches Nizza zu Aschaffenburg sagt. Ja, es ist auch nicht zu groß, nicht zu klein. Aber bevor ich hier weiter schwärme, kommen wir zu den Top 3 Highlights. Was heißt Top 3 Highlights? Einfach die, wir dir
besonders
in dieser
in
Folge
Erinnerung, ne? Geblieben
weitergeben wollen.
Genau. Ja, wenn du durch Aschaffenburg spazierst, solltest du vielleicht erst einmal in Richtung Main laufen, denn dort befindet sich das Highlight der Stadt, nämlich das Schloss Johannesburg. Johannisburg, klingt so ein bisschen wie Johannesburg in Südafrika, ne? Man darf das nicht so schnell aussprechen. Und dieses Schloss erhebt sich über dem Main, so schön an der Hanglage. Und schon von außen sieht man eigentlich schon aus der Ferne diese knallrote Fassade aus Sandstein, die einen ins Auge fällt, aber auch diese vier prächtigen Türme. Und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, kannst du im Inneren dir die fürstlichen Wohnräume anschauen, eine Gemäldegalerie oder auch die Schlosskapelle. Wir sind an dem Schloss vorbeigelaufen, haben diesen wunderschönen Blick über den Main schweifen lassen und sind dann durch den weitläufigen Schlossgarten, ja, durchspaziert. Und dieser erstreckt sich zwischen dem Schloss bis, ich sag mal, weiter geradeaus zu den Saint-Germain-Terrassen. Mhm. Und ja, auf dem Weg dorthin kommst du an so super romantischen Laubengängen vorbei und musst so über kleine Fußgängerbrückchen gehen, bis du dann zum Frühstückspavillon gelangst, von wo aus du schon mal eine gute Aussicht auf den Main und rückblickend so auf das Schloss hast. Fand ich sehr, sehr schön. Und da hat man auch schon gesehen, warum nennen die das bayerisches Nizza. Und ich glaube, so richtig deutlich wird es dann an der nächsten Station.
Denn wenn du noch ein Stückchen weiterläufst, am Frühstückspavillon vorbei, kommst du kurze Zeit später am Pompeianum vorbei. Das ist ein perfekter Nachbau eines römischen Wohnhauses. Sieht total cool aus. Es ist ja wie in den antiken Städten, das damals so zu finden war. Dort gibt es dann auch Sitzbänke mit perfektem Blick auf den Main. Und Richtung Main, also wenn man da Richtung Main schaut, dann sieht man auch die Weinreben, die unter einem quasi wachsen an diesem Hang. Und ja, perfekt wird die Runde, wenn du von dort aus dann auch den Rückweg in die Stadt ja antrittst, dann direkt am Wasser entlang unten am Main.
Genau, und vom Pompeianum, ich weiß gar nicht, oder war es ein Stück weiter an diesen Saint-Germain-Terrassen, führten dann so Treppen runter an den Weinreben vorbei und genau. Dann bist du unten auf diesem Uferweg und kannst am Main, wie du es gerade gesagt hast, gemütlich zurück in Richtung Stadtzentrum spazieren. Und der Blick vom Pompeianum zum Schloss ist auch richtig schön. Da kannst du total schnieke Fotos machen mit dem Schloss und dem Main drauf.
Und auch unten, wenn man dann
an der Promenade
entlang läuft, dann hat man ja auch nochmal den Blick von unten an sozusagen.
Ich glaube, wir haben, als wir dort am Pompeianum standen, auch gesehen, da war gerade so ein hölzernes Floß auf dem Main unterwegs. Habe ich auch ein Foto gemacht. Stimmt, sah auch richtig cool aus. Sah auf jeden Fall aus, als hätten die Leute sehr viel Spaß auf ihrem Floß auf dem Main.
Kommen wir zum nächsten Highlight, und zwar der Park Schöntal. Der ist richtig gemütlich, ist im Herzen der Stadt. Und ja, ist so ein kleiner Park, der sich perfekt eignet, um einfach mal abzuschalten, ein bisschen zu chillen, für einen Spaziergang, vielleicht auch ein Picknick. Ja, dort einfach machen. Das ist so ein Park im englischen Gartenstil. Ist weitläufig eigentlich. Also für so einen Stadtpark finde ich das schon ziemlich weitläufig.
Aber da gibt es ja was ganz Besonderes
in dem Stadtpark. Ja, super witzig. Bei diesem Teich oder in diesem Teich wohnen einfach Wasserschildkröten.
Ja, die haben wir dort auch gesehen. Die haben da gerade auf diesen Steinen gechillt und sich die Sonne auf dem Panzer scheinen lassen, als wir dort waren. Da ist nämlich so ein, ja, wie du sagst, so eine Art Teich und vor so einer Kirchenruine, richtige Ruine aus dem 16. Jahrhundert oder so, so die absoluten Überreste. Und da haben die so auf den Steinen gechillt.
Ein schönes Foto auch, ne?
Voll. Und da sind einige, die sieht man sofort dort in diesem Wasser. Aber wir haben ja noch mehr tierische Freunde entdeckt.
Ja, also da laufen Pfauen und auch Gänse quer durch den Park. Also okay. Wenn man da mit Kids unterwegs ist, mit Kindern, dann sammelt man da bestimmt dicke Pluspunkte.
Aber ich fand es auch für uns war es auch schön. Alleine die Schildkröten, das sieht man ja auch nicht jeden Tag. Und ja, übrigens, wenn du im April in der Gegend sein solltest, dann kannst du ja da im Park mal nach dem Magnolienhain schauen, denn der soll zu dieser Jahreszeit in seiner vollen Blütenpracht erstrahlen und wohl der größte Magnolienhain Bayerns sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht, habe ich aber gelesen.
Klingt cool.
Ist auf jeden Fall ein super schönes Fotomotiv. Und apropos Foto... Jetzt mal eine ganz kreative Überleitung. Wenn du in Aschaffenburg bist, können wir dir auch das Christian-Schad-Museum empfehlen. Ich muss dazu sagen, dass wir vorher ein wenig skeptisch waren. Wir wussten erstens ehrlicherweise nicht, wer Christian Schad ist. Und B, ist es einfach immer, ich finde, bei Museen kann man Glück oder Pech haben. Es gibt einige Museen, die sind wirklich so trocken aufgebaut, schon so ein bisschen einschläfernd. Viel zu viele Infotafeln mit Text. Und ich meine, oft ist ein Museum auch, es muss ein Hingucker sein irgendwie, dass es so die Aufmerksamkeit erregt, dass ich dann auch anfange, mich ein bisschen durchzulesen und ein bisschen durch die Räume zu gehen. Aber wenn es zu... Ja, wie sagt man?
Trocken, es muss irgendwie langweilig. Neugier erwecken, genau. Ein bisschen ja, schön aufbereitet sein, sodass man wirklich Lust hat, da sich das alles anzuschauen.
Und ich finde, das haben die im Christian-Schad-Museum sehr gut hinbekommen. Christian Schad war eine herausragende und super interessante Persönlichkeit der Moderne. Er lebte von 1894 bis 1982 und das Museum spiegelt eben nicht nur sein Leben anschaulich wider, wozu du gleich noch was sagen wirst, sondern auch zu der vielfältigen Kunstbewegung des 20. Jahrhunderts, wo sich ja super viel in relativ kurzer Zeit getan hat.
Genau, und in diesem Museum kannst du halt viele seiner Arbeiten und auch Fotografien anschauen. Wirklich sehenswert. Schad selbst lebte eine ganze Weile in Aschaffenburg und ließ sein Atelier in Berlin zurück. Seine spätere Ehefrau rettete damals viele seiner Werke, indem sie seine Werke nach Aschaffenburg holte. Zum Glück muss man sagen, denn sein Atelier in Berlin wurde leider während des Kriegs vollkommen zerstört. Und ja, sie hatte das dann tatsächlich dann, also seine Werke gerettet, und die wurden dann oder sind dort jetzt ausgestellt. 4 Jahrzehnte lebte Schad dann in Aschaffenburg und schuf während dieser Zeit viele bedeutende Werke. Nimm dir also ruhig Zeit, schlender durch die Ausstellung. Wie du schon sagst, auch so die Kunstbewegung als solche wird da auch thematisiert.
Ja, und das haben die anhand seiner Werke auch so schön dargestellt, wie sich das halt entwickelt hat und wie er die neuen Einflüsse mit in seine Bilder fließen lassen hat. Und es sind auch schöne Bilder und auch interessante Fotografien, die sehr tief gehen, finde ich. Und ja, hat uns auf jeden Fall begeistert, muss ich sagen. Hätte ich so nicht gedacht, als wir vor dem Museumseingang standen. Haben die wirklich sehr, sehr, sehr schön aufbereitet. Ja. Und an dieser Stelle nochmal die Erwähnung: Wenn du jetzt noch mehr über Aschaffenburg erfahren möchtest, wirf einen Blick in den dazugehörigen Blogbeitrag auf unserer Seite www.kommwirmachendaseinfach.de.
Paulinchen, du weißt, was kommt.
Ich weiß, was kommt, und du da draußen sicherlich auch.
Auch in Aschaffenburg dürfen Paulinchens Schlemmertipps nicht fehlen.
Meine Schlemmertipps. Ich habe hier stehen meine Top 3 Schlemmertipps, aber es sind tatsächlich 4. Denn wir haben auch in Aschaffenburg uns ja ganz schön gut durchgeschlemmt, muss ich sagen. Und wenn du oder ihr in Aschaffenburg seid, dann checkt mal das Café Schwarzer Riese. Dieses haben wir nur durch einen Zufall entdeckt, als wir durch die Altstadt geschlendert sind. Es besticht vor allem durch so ein super gemütliches, nostalgisches Ambiente. Die haben auch so einen ganz kleinen, engen Hinterhof, so mit ganz alten Sesseln und Couchen. Es ist so ein bisschen wie bei, weiß ich nicht, Tante Emma oder Oma Ursula 1920, so richtig urig, aber trotzdem gemixt mit coolen Elementen, ist eine tolle Ruheoase, und der Kaffee kann sich dort wirklich schmecken lassen. Nicht sehen lassen, schmecken lassen. Ein weiterer Tipp ist das Wurstbändel Wirtshaus, und da ist es ist wirklich super interessant. Dieses Wirtshaus liegt im Herzen der Stadt. Und das ist für seine gutbürgerliche Küche bekannt, für die Gemütlichkeit. Aber was super interessant ist, dort wurde auch die Britzer erfunden.
Die Britzer.
Was könnte das sein? Na, überlegt mal.
Britzer. Kommt es von Nizza? Britzer.
Es ist eine Pizza mit Brezelboden. Es klingt so easy, ist es auch, aber es schmeckt einfach fantastisch. Die haben verschiedene Varianten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte. Ich glaube, ich hatte irgendwie sowas mit Frischkäse, Rucola drauf und Schinken oder so. Ja, verschiedene Belege, und das schmeckt so gut. Brezelboden, ganz frisch aus dem Ofen. Oh mein Gott. Und die Erfinder waren auch tatsächlich in der Höhle der Löwen damals, wo sie die vorgestellt haben. Es waren auch alle begeistert, aber am Ende ist leider kein Deal zustande gekommen, weil sich die Löwen doch einig waren, dass die Konkurrenz im Tiefkühlbereich zu hoch ist. Und ja, schade darum. Aber ich glaube, es hat der Bekanntheit der Britzer nicht geschadet. Wenn du mal in Aschaffenburg bist, besuche das Wurstbändel-Wirtshaus und bestell dir mal eine Britze.
Ja, total abgefahren. Dass auf die Idee auch noch keiner gekommen ist, ne?
Das ist echt verrückt. Ja. Ein weiteres Café, welches wir dir empfehlen können, befindet sich im Blumengeschäft Morgenthau. Es ist in der Altstadt, und dort, das ist auch relativ unscheinbar, weil der erste Blick ist halt das Blumengeschäft Morgenthau, aber fast hinterm Tresen ist einfach ein kleines Café. Und da kannst du es dir gemütlich machen, während du dir die schönen Blumen anschaust oder anderen dabei zuschaust, wie sie gerade kreative, bunte Blumenkränze wickeln und basteln. Da war, glaube ich, gerade so ein Workshop, oder vielleicht war es ein JGA. Ich weiß es nicht, es saßen ein paar Frauen am Tisch, die da ein bisschen gebastelt haben. Und da kannst du dir auch leckeres Stück Kuchen oder einen Kaffee bestellen.
Ja, als solches ist es jetzt kein richtig ausgebautes Café, sondern das war eher so eine unscheinbare Sitzecke oder so ein paar
Stühle. Ich glaube, die hatten draußen auch eine kleine Terrasse.
Das
ist schon ein paar Sitzplätze, aber ja nicht in dem klassischen Sinne, wie man sich das vorstellt. Aber schon irgendwie cool, weil es halt einfach im Blumengeschäft Morgenthau ist. Und was wir auch richtig gut fand, das haben wir auch durch Zufall entdeckt. Ich glaube, wir waren auf der Suche nach einem Mittagssnack, und dann sind wir am Suppenhaus vorbeigekommen in Aschaffenburg in der Innenstadt. Und wir haben uns so gefreut, weil manchmal braucht es einfach nur eine richtig leckere Suppe. Und da gibt es verschiedene Angebote. Wir hatten, glaube ich, eine Lauchsuppe und es gab Kürbissuppe, Tomatensuppe. Es gibt verschiedene Suppen zu großen Portionen und sehr fairen Preisen. Und geschmeckt hat es eben auch das Suppenhaus. Ja, Emmy, das waren wieder meine Schlemmertipps. Und jetzt kommst du mit deinen interessanten Fakten über Aschaffenburg.
Wolle, wusstest du, dass in Aschaffenburg von Rudolf Kempf die erste deutsche Fahrschule als eine Autolenkerschule gegründet wurde?
Das ist auch so witzig, ne? Autolenkerschule.
Steig ein, ich zeig dir, wie man lenkt. Ja. Quasi. Ja, der erste Kurs startete am 7. November 1904. Teilnehmen durften Männer ab 17 Jahre, die ein amtliches Sittenzeugnis vorgelegt haben.
Wie nennt man das heutzutage hier? Dieses
polizeiliches Führungsding,
ne? Ist doch das gleiche, oder? Sittenzeugnis.
Ja, weiß auch nicht.
Witzig.
Ja, die Kurse dauerten dann 10 Wochen und umfassten wöchentlich 15 Stunden theoretischer Unterricht und 12 Stunden Werkstatttätigkeit und 8 Stunden praktische Fahrübung.
Finde ich eigentlich richtig cool. Ich hätte auch gern noch irgendwie 10 Stunden Werkstatttätigkeit. Das müsste eigentlich dazugehören, dass du weißt, in manchen Momenten, ich meine, du kennst das Auto ja besser als ich habe ja gar keine Ahnung, aber wenn so die einfacheren Probleme auftauchen, dass man weiß, wo muss ich jetzt da schauen und wie kann ich es beheben, fände ich irgendwie cool.
Stimmt schon, ne? Also zumindest mal so ein Räderwechsel,
ja, zum
so
Beispiel,
irgendwie
einen, ne?
Ersatzreifen, Ersatzrad mal ranzumachen.
Also ganz ehrlich, würde ich das jetzt mal machen müssen. Wir können es ja gerne mal ausprobieren. Du lässt mich mal, ich weiß nur, okay, ich glaube, ich gucke mal im Kofferraum, ob da irgendwo so ein Ding ist, womit ich diese dicken Schrauben da aufdrehen kann. Und dann gucken wir weiter.
Schon interessant, dass es das gar nicht mehr gibt, ne?
Nee. Und sie hatten nur, ich sehe es ja hier gerade nochmal in unseren Notizen, dass sie dann nur 8 Stunden praktische Fahrübungen hatten. Also es waren, was stand da nochmal? 15 Stunden Theorie, 12 Stunden Werkstatt, also es scheint ja wichtig gewesen zu sein, und nur 8 Stunden Fahrübung. Ja, moin.
Ja, Lenkerschule.
Reicht, ne? Reicht halt, um so ein Ding zu lenken.
Ja, und erst ab 1910 wurde in Deutschland dann tatsächlich der Führerschein als solches eingeführt.
Ja, und da in Aschaffenburg befindet sich, ich kann euch jetzt nicht genau den Standpunkt sagen, aber so ein kleiner, ich sag mal, Gedenkstein, wo steht erste deutsche Fahrschule irgendwie hier in Aschaffenburg.
Ja, wir sind gerade
von dem Mainufer hochgekommen.
Genau, hochgelaufen. Genau. Wir sind an dieser großen Brücke links hochgelaufen und dann kam das auf der linken Seite.
Da könnt ihr mal schauen. Aber findet ihr auch, wenn ihr mal Rudolf Kempf und Aschaffenburg bei Google zusammenführt.
Dann haben wir die nächste Stadt auch schon abgehakt und so langsam nähern wir uns tatsächlich so dem Ende, großen Reise.
Wow, Wahnsinn, jetzt ist schon Stadt Nummer 14 und die Stadt beginnt ebenfalls wieder mit einem A, nämlich Ansbach. Ja, und die Stadt blickt auf eine über 1200 Jahre lange Geschichte zurück, was sich auch im Stadtbild widerspiegelt. Man sieht dort eine Vielfalt an Baustilen, die Ansbach auch sehr facettenreich macht und zu einem tollen Mix aus Rokoko, Barock und Mittelalter. Das fanden wir auch sehr, sehr interessant an Ansbach. Und dabei wirkte die Stadt so, ja, wie so eine kleine unscheinbare Schatztruhe, die erst nach und nach ihren Zauber so ein bisschen freigibt. Also beim ersten Schritt durch die Altstadt war es noch so, okay.
Ja, da drängt sich jetzt nicht sofort auf.
Ja. Auf. Genau, wie jetzt zum Beispiel in Aschaffenburg das Schloss und das Mainufer oder die Gassen in Rothenburg. Sondern es ist eine Stadt für den zweiten genaueren Blick, finde ich. Und wenn man sich dem zweiten Blick annimmt, dann finde ich, entdeckt man in Ansbach richtig coole Ecken. Und da haben wir einige von entdeckt. Es gibt nicht nur coole Cafés, es gibt individuelle, inhabergeführte Geschäfte. Es gibt eine Vielzahl an coolen Restaurants. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den, ja,
zu den Highlights.
Zu den ganz deutlichen Highlights.
Ja. Wobei ich finde, das erste Highlight, die Residenz Ansbach, gar nicht so. Also ich fand es schon sehr unscheinbar. Die Fassade war sehr zurückhaltend, sehr schlicht. Aber wie es dann nachher drin aussah, das war absoluter Wahnsinn. Also für uns die Top-Sehenswürdigkeit in Ansbach, die Residenz. Ja, das ist die imposante markgräfische Residenz, welche sich aus der mittelalterlichen Anlage so ein bisschen rausentwickelte. Mit den Jahren und der Arbeit verschiedener Kurfürsten, Markgrafen, Baumeistern, Architekten, da war das immer so ein, eine gewisse Entwicklung, fand dort auch statt. Weil jeder, der dort mal...
jeder hat seinen Senf dazu gegeben.
Genau, und dann kam irgendwie so eine bunte Mischung dann zustande. Und wie du schon meintest, so verschiedene Stile, zum Beispiel Renaissance-Stil, Barock, Rokoko und alles dann irgendwie da unter einem Dach vereint, war schon irgendwie ziemlich abgefahren zu sehen.
Ja, wie du gesagt hast. Und das alles verbirgt sich dann am Ende doch hinter einer sehr, von außen finde ich, wie du sagtest, sehr zurückhaltenden Fassade.
Ja,
aber
total
schlicht. Deswegen lohnt sich umso mehr der Blick ins Innere.
Genau, der Festsaal, der wird derzeit zwar noch renoviert, aber mit der Führung kommst du trotzdem durch Räume, die absolut sehenswert sind. 27 Räume, glaube ich, sind das, die man bei so einer Führung dann sich anschaut. Das sind wirklich prunkvolle Räume mit imposanter Innenausstattung aus der damaligen Zeit, große Gemälde, Teppiche,
Möbelstücke.
Diese Möbelstücke.
Ja, das war wirklich...
Also und alles noch wirklich so tipptopp erhalten. Ja, das, wie du so gerne sagst, wieder diese Zeitreise, die ist im Kopf, stellt man sich sofort vor, wie haben die da gelebt, wie waren die gekleidet und wie sah dort das tägliche Leben so aus?
Was ich da auch, was mir gerade einfällt, was ich immer spannend finde, dass in solchen Residenzen oder ja in solchen Gebäuden oft dann noch so Gemälde, ja, die haben dann oft so Gemälde der Familie, ja, da ist die Ehefrau, da sind die Kinder, da ist der Großvater, die Großmutter und alle so in gefühlt 10 mal 10 Meter. Stell dir mal vor, wir hängen uns das heute, Bilder von uns, in der Größe hier in die Wohnung.
Da wird man auch sagen, wie selbstverliebt
ja,
willst du bitte sein.
Ja, was ist los mit euch? Aber das ist so immer wieder ein Hingucker, weil wo sieht man das sonst noch?
Ja,
das finde ich, konnte man dort auch richtig gut sehen.
Also wie ich schon gesagt habe, man kann die Räume im Zuge einer Führung
bestaunen,
an sich angucken und zwar nur mit einer Führung. Die kostet aber auch nur 5 Euro und beginnt zu jeder vollen Stunde.
Unbedingt machen. Also es war wirklich
ein cooler Einblick, ne?
Arnsbach. Ja. Und gegenüber der Residenz befindet sich der Hofgarten mit Orangerie. Und das ist ein 18 Hektar großer Hofgarten, welcher im 16. Jahrhundert im französisch-barocken Stil angelegt wurde. Und im Zentrum dieser doch sehr üppig bepflanzten Anlage steht eine so schlossartige Orangerie, welche heute für Veranstaltungen und Konzerte genutzt wird. Und in den Sommermonaten kannst du hier nicht nur die vielen bunten Blumenbeete bestaunen, sondern auch Erdbeer, Zitronen, Oliven und Lorbeerbäume. Also die Bepflanzung ist sehr, sehr üppig und vielfältig. Schlendere also mal durch den schön angelegten Garten und lass dort einfach die Seele baumeln. Das ist für uns ein wirklich toller Ort in der Stadt Arnsbach. Und dort werden auch Führungen angeboten mit so, wie sagt man das, diese verkleideten Damen, die so richtig schön in diesem Stil der damaligen Zeit mit Reifrock und Perücken, so grau, lange Haare, Perücken geschminkt. Da kannst du so eine Themenführung unternehmen. Mhm, haben wir nämlich auch gesehen. Da war gerade eine, die dort verkleidet war mit einer Gruppe von Besuchern. Und ja, fand ich auch richtig cool, einfach mal so eine Themenführung mitzumachen, weil das, man hat so das Gefühl, sie war auch eine bestimmte Figur aus dieser Zeit und ist dann einfach mal eine ganz witzige Art und Weise, Arnsbach besser kennenzulernen. Und es gibt in der Orangerie dort draußen auch so ein kleines Café mit Restaurant, wo du dich im Außenbereich es dir gemütlich machen kannst. Also ja, Blick auf jeden Fall mal in den Hofgarten. Es ist perfekt zum Chillen und zum Einkehren.
Paulinchen, so langsam aber sicher sollten wir uns mal Richtung Altstadt bewegen, denn in der barocken und mittelalterlichen Altstadt von Arnsbach kannst du auch richtig gemütlich schlendern und bummeln. Und wie du schon meintest, die Stadt ist was für den zweiten Blick und wenn man dann unterwegs ist in der Altstadt, kommt man doch immer wieder an sehenswerten Gebäuden, Plätzen und versteckten Innenhöfen vorbei. Hübsche Fachwerkhäuser kannst du zum Beispiel in der Utzstraße und Büttenstraße sehen. Oder direkt neben der Pfarrkirche St. Gumbertus befindet sich das sehenswerte Gebäude des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, so eine ehemalige Hofkanzlei, mit den auffällig geschmückten Giebeln sehen.
Ja, und du hast ja schon die Pfarrkirche St. Gumbertus gerade erwähnt und markier dir die nochmal extra fett. falls du uns jetzt hier gerade zuhörst, denn sie ist wirklich sehr sehenswert, weil sie im Inneren einfach mal was ganz anderes ist durch die komplette, ich sag mal, so mit Holz ausgestattet und in so einem Grauton. Das war wirklich, hat man so eine Kirche noch nie gesehen.
Das stimmt, ja.
Wirf auf jeden Fall mal einen Blick hinein. Und ein Hingucker in der Altstadt von Arnsbach ist auch das Traditionsgasthaus Schwarzer Bock, welches, man vermutet so, ja im 11. Jahrhundert errichtet wurde. Dieses alte Fachwerkhaus mit den roten Holzbalken sticht auch schon von Weitem ins Auge. Wirklich ein sehenswertes Gebäude und schönes Fotomotiv. Am Martin-Luther-Platz befindet sich die imposante Kirche St. Johannes, welche im 15. Jahrhundert im gotischen Stil errichtet wurde. Also es gibt einiges zu sehen. Lass dich einfach mal durch die Straßen treiben und wie wir anfangs erwähnt haben, dir wird auffallen mit dem gewissen Blick dieser Mix dieser verschiedenen Epochen von Mittelalter-Fachwerkhaus bis hin zu barocken Außenfassaden und Giebeldächern. Also es ist ein wunderschöner Mix, den man in Arnsbach zu Gesicht bekommt, was auch eine schöne Abwechslung ist zu den doch meist sehr fachwerklastigen Städten in Franken.
Apropos Entdecken, vielleicht entdeckst du bei deinem Rundgang auch die ein oder andere Skulptur. Uns sind sie beim Bummeln durch die Stadt nämlich auch des Öfteren aufgefallen. Mal sind es künstlerisch kreative Skulpturen, mal haben sie historischen Charakter, manchmal sind es aber auch eher moderne Objekte, die zum Nachdenken anregen. Es gibt sogar einen offiziellen Rundgang dafür, den Ansbacher Skulpturenrundgang. Einfach mal bei der Touristeninformation nach der Broschüre fragen oder die App DigiWalk runterladen.
Genau, und es sind 49 Stationen. Und ich glaube, wir haben gefühlt, würde ich sagen, haben wir vielleicht 12 davon entdeckt, wir unterwegs waren. Ein paar Fotos findet ihr dazu auch auf unserem Blog.
Jetzt kommen wir zu einem meinen Highlights.
Meinen Schlemmertipps.
Volles Schlemmertipps.
Ja, wir waren natürlich wieder auf der Suche nach verdammt gutem Kaffee und wir sind fündig geworden. In der Innenstadt befindet sich das Green and Bean. Und dort kannst du richtig guten Kaffee schlürfen. Man kann auch draußen sitzen und dazu noch ein leckeres Stück Kuchen essen. Und ja, wir hatten Sonnenschein, haben uns ja vor das kleine Kaffee gesetzt und einen richtig guten Flat White genossen.
Ah, es war richtig, ich weiß noch, wie wir da saßen, es war richtig entspannt.
Es war auch irgendwie cool, ne? Weil es so ganz wenig, ganz kleine, ich sag mal, Bestuhlung und so ein paar Blicke auf diese Fachwerkhäuser, es ist auch so hinten rum, also super ruhig in der Ecke, wenn du da sitzt. Sehr zu empfehlen, das Green and Bean. Und was auch zu empfehlen ist, ist das Restaurant Kaspar Hauser. Dort gibt es unfassbar leckeres Essen, überwiegend vegane und vegetarische Gerichte sowie einige Fleischgerichte in so einem super gemütlichen Ambiente. Also du gehst rein und dann geht's so durch so einen kleinen Gang nach hinten, wie in so einem Innenhof, der aber kein Innenhof war, sondern, wie kann man das beschreiben? Es war so ganz buntes Sammelsurium. Ich hatte schon das Gefühl, wir sind in einer, so ein Mix aus orientalisch.
Fand ich auch, ja.
Ich glaube auch, dass die Besitzer dort, ich meine auch, die hatten die einen iranischen Hintergrund?
Ja.
Irgendwie so. Und das hat man auch gesehen. Das war wirklich so bunte Teppiche, bunte Kissen, die Stühle, alle verschieden und so ein richtiges Sammelsurium. Und auch, also auch fürs Auge ist der Laden einfach ein Hingucker, nicht nur des Essens wegen. Einen weiteren Tipp haben wir mit dem Restaurant, man hat es eigentlich genannt Alte Resi, aber ich glaube, es heißt ausgesprochen Alte Residenzapotheke. Und dort haben wir in der alten Resi sehr leckere und gesunde Bowls zum Mittag gegessen. Die waren wirklich, wirklich so richtig knackig und frisch. Ich habe natürlich auch noch einen leckeren hausgemachten Käsekuchen bestellt.
Wen wundert's?
Ja, und vor allem diese Auswahl an vegetarischen Gerichten ist dort wirklich super. Also alte Residenzapotheke, das Restaurant Kaspar Hauser und das Café Green and Bean gibt es heute von mir für euch. Meine Schlemmertipps.
Vielen Dank. Du hast gerade schon einen Namen genannt, des Öfteren, und zwar Kaspar Hauser. Und damit sind wir auch schon beim interessanten Fakt über Arnsbach. Sie ist nämlich nicht nur bekannt für die imposante Residenz und den üppigen angelegten Hofgarten, sondern die Stadt beherbergt auch die geheimnisvolle Geschichte von Kaspar Hauser, eine historische Figur, die im 19. Jahrhundert in Ansbach eine gewisse Berühmtheit erlangte.
Ja, das war voll das Ding. So, das haben wir auch erst während unserer Zeit in Ansbach so mitbekommen. Natürlich hat man den Namen mal gelesen, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich wusste eigentlich nicht so richtig, was es mit Kaspar Hauser auf sich hat.
Auf jeden Fall tauchte Kaspar Hauser im Jahr 1828 in der Stadt auf und behauptete, sein gesamtes Leben in Isolation in einem dunklen Verlies verbracht zu haben, ohne Kontakt zur Außenwelt. Kaspar Hauser konnte kaum sprechen und hatte Schwierigkeiten, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Ja, und seine mysteriöse Geschichte faszinierte die Menschen und er wurde zum Mittelpunkt von Spekulationen und Gerüchten. Zur damaligen Zeit gab es vielleicht auch so Sagen und ja, ich weiß nicht, da hat man sich, glaube ich, ganz verrückte Geschichten ausgedacht.
Ja, und es gab viele Versuche, seine Herkunft und Identität zu klären, aber sie blieben eben weitgehend unerklärt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es zur damaligen Zeit unter anderem auch damit zusammenhing, dass man ja noch gar nicht so weit in dieser, nennen wir es mal, Kriminalforschung vielleicht war. Ne? Mhm. Also man konnte ja vielleicht noch gar nicht so viel herausfinden, wie es vielleicht heute möglich wäre. Ja, und Kaspar Hauser wurde 1833 in Ansbach ermordet und die Umstände seines Todes sind bis heute nicht ganz geklärt. Wenn du mehr über ihn erfahren möchtest, solltest du mal einen Abstecher ins Markgrafenmuseum machen, denn dort gibt es im unteren Teil auch eine ausführliche Ausstellung zu Kaspar Hauser und seinem Schaffen und seinem Dasein.
Seine Geschichte.
Was da witzig ist, dass auch seine mit Blut verschmierte Unterhose dort ausgestellt wird, welche er angeblich beim Attentat im Hofgarten getragen haben soll.
Aber war das nicht so, dass das Blut aber nicht ihm gehört?
Man weiß es halt
das
nicht.
War
ne? So, es ist nicht geklärt. Und es gibt Bücher darüber, Kaspar Hauser. Und ja, es ist Europas berühmtestes Findelkind. Wenn du der Geschichte auf den Grund gehen willst, dann schau doch mal im Museum vorbei. Wir fanden es irgendwie voll interessant. Und ja, werde ich vielleicht auch noch mal das Buch darüber lesen. Würde mich mal interessieren, was da jemand noch darüber zu erzählen hat.
Vielleicht findest du ja zwischen den Zeilen noch ein paar Spuren,
genau,
die sonst
vielleicht
noch
kann ich den Fall lösen. TKKG. Der Fall Kaspar Hauser.
Aber bei TKKG kommt kein B für Bolle vor. Also.
TBBK. Egal, Leute. Damit verlassen wir die kleine, schnucklige Stadt Arnsbach, welche uns doch auf den zweiten Blick wirklich gut gefallen hat. Mhm. Gerade die kleineren, unscheinbaren Details, die wir dort entdeckt haben, haben uns sehr gut gefallen. Die Residenz, der Hofgarten, was natürlich kein unscheinbares Detail ist, sondern eine klare Sache, wenn du in Arnsbach bist. Aber eben die Details wie super schöne Hinterhöfe, die man auch so gar nicht entdeckt, wenn man nicht weiß, wo sie sind. Oder die coolen Cafés oder inhabergeführte Läden. Da waren wir auch bei einem, der hatte so einen ganz coolen Store für Männerbekleidung und Schuhen und so Männeraccessoires. War ein richtig cooler Typ, auch mit dem wir ins Gespräch gekommen sind. Also ja, Arnsbach hat uns gut gefallen und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann empfehle ich dir unseren Blogbeitrag über Arnsbach. Aber jetzt, Emmy.
Nachdem wir bereits 14 Städte in der Region Franken erkundet hatten, folgt nun die letzte Stadt auf unserer großen Rundreise.
Ja, das ist praktisch das Grande Finale in Schweinfurt. Ich habe es jetzt einfach mal vorweggenommen.
Der Underdog.
Der Underdog, aber absoluter Underdog. Und wieso, weshalb, warum? Erfährst du gleich.
Ja, während andere Städte mit riesigen Kirchen, Schlössern, Burgen, Residenzen oder anderen Top-Sehenswürdigkeiten punkten konnten, ist Schweinfurt eher etwas, ja auch für den zweiten Blick.
Aber da nochmal ganz besonders. Ne?
Aber hier, genau, es geht hier vor allem um Kunst, Kultur und Genuss.
Aber so viel Genuss.
Genau, also generell hat sich die Stadt in den letzten 20 Jahren von einer ja doch eher grauen Industriestadt zu einer modernen, multikulturellen Stadt entwickelt. Vor allem als Kulturstadt hat sich Schweinfurt einen Namen gemacht. Die Stadt begrüßt so die Besucher bereits auf den Autobahnschildern mit dem Slogan Schweinfurt Industrie und Kultur.
Ja, ich finde das passt perfekt. Total gut dazu. Also man kann das nur so richtig greifen, wenn man mal da war. Und ich fand es so interessant, ich muss das mal kurz erzählen, als wir einer Freundin, die in Würzburg studiert und gelebt hat, erzählt, oder sie hat mich gefragt, was denn so ein besonderes Highlight während unserer vierten Runde in Franken war und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich fand Schweinfurt richtig cool. Sie konnte das absolut nicht verstehen. Sie hat gesagt, hä? Schweinfurt? Ich weiß nicht, wie sie zu Schweinfurt steht, aber sie war sehr überrascht und wir waren es aber auch. Wir hatten von Schweinfurt ja gar keine, also ich hatte wirklich von vielen Orten, wo wir waren, keine Idee, aber bei Schweinfurt hatte ich so richtig keine Idee. Was kommt da auf uns zu?
Ich fand deswegen auch den Begriff Underdog irgendwie auch genau
total
passend.
Total cool.
Also hat man echt nicht so auf der Liste und zumindest nicht auf den oberen Rängen letztendlich.
Was mir auch besonders gut gefallen hat in diesem Underdog Schweinfurt, dass man eben, ich sag mal, man hat da nicht das Gefühl, was zu verpassen, weil die Stadt ist total unaufgeregt aufgeregt. Also dieses Aufgeregte kommt beim zweiten Blick hinter die Fassade und das Unaufgeregte sieht man halt auf dem ersten Blick, sag ich mal. Denn wenn du dort einen imposanten Dom oder eine geschichtsträchtige Residenz mit fürstlichen Räumen suchst, bist du in Schweinfurt einfach an der falschen Adresse. Aber die Stadt hat trotzdem sehenswerte Highlights zu bieten, wenn auch etwas bescheidener. Am besten du startest deinen Rundgang auf dem Marktplatz in der Altstadt. Hier herrscht vor allem an den Markttagen immer buntes Treiben. Da kannst du Obst und Gemüse kaufen. Und dort befindet sich auch eines der bedeutendsten oder wenn nicht sogar das bedeutendste und schönste Gebäude der Stadt, nämlich das historische Rathaus. Das hat eine wirklich schöne Fassade und du wirst es gar nicht übersehen können. Es wird dir direkt ins Auge stechen. Und vom Marktplatz aus kannst du dann einige Gassen weiterschlendern bis zur sehenswerten Judengasse. Dort gibt es einfach so hübsche Hausfassaden dicht beieinander, die wirklich auch ein schönes Fotomotiv abgeben. Und welches Quartier du aber auf keinen Fall verpassen solltest, ist das älteste Quartier der Stadt. Das heißt das Zürch, also Z-Ü-R-C-H, Zürch. Hier gibt es verwinkelte, mit Kopfstein gepflasterte Gassen, sanierte historische Wohnhäuser und idyllische Innenhöfe. Ist wirklich ein toller Ort, um mal dort durchzubummeln. Und dort befindet sich übrigens auch eine Statue eines Schweinehirten mit drei Schweinen. Und das Reiben an der Schweinenase soll übrigens Glück bringen. Und du weißt natürlich, Emmy, du kannst dir vorstellen, wie lange ich dort an diesem Schwein gesessen habe und seine Nase gerubbelt habe. Mehrere Minuten, damit das Jahr 2024 viel Glück mitbringt. Mach auch einen Abstecher zur historischen Stadtmauer, welche noch immer über die Hälfte des Stadtkerns umgibt. Der richtig schöne Teil befindet sich am unteren Wall mit den Pulvertürmen. Und hier am unteren Wall befindet sich auch in einem der Türmen die gemütliche Weinbar Türmle. So nennt man
das. Türmle.
Das Türmle, ja. Das passt auch zu euch Schwaben da unten. Ihr verniedlicht ja auch immer alles. Türmle, Spätzle.
Ist aber auch wirklich süß gewesen.
Ist auch wirklich süß. Die haben eine ganz feine Speise- und Weinkarte und ich finde es vor allem im Sommer zu den Abendstunden bei gutem Wetter dort richtig süß, weil du kannst draußen unter diesen Lichterketten sitzen. Und ja, ist einfach, glaube ich, ein guter Tipp. Falls du mal in Schweinfurt bist, dann geh doch in die Weinbar Türmle.
Besonders im Sommer und auch besonders abends empfiehlt es sich auch zum nächsten Highlight zu gehen und zwar zum Stadtschrand. Das ist so ein richtig lässiger Spot direkt am Mainufer von Schweinfurt, der bereits seit 2014 eine feste Institution und eine sehr beliebte Sommerlocation der Stadt ist. Hier trifft man sich wirklich tagsüber, nachmittags, zum Abend irgendwie, zum gemütlich Chillen oder am Abend
für ein
Bier,
ein
Cocktail.
Genau.
Es finden da auch verschiedene Events statt. Es gibt auch einen Verleih für Stand-Up-Paddling. Also hier trifft man sich, hier sitzt man zusammen. Mucke war auch richtig ordentlich. Mhm. Man kann durchaus auch tanzen.
Ja.
War auch mit Sand ganz viel ausgelegt. Also
ja, das wollte ich gerade sagen. Genau, diese Deko dieser Bar war auch so cool. Ne? Da waren so Surfbretter im Sand aufgestellt, wo irgendwas drauf stand. Dann so Bojen. Wie haben wir nicht da sogar eine Boje oder irgendwas aus Rostock
ja,
oder so?
Doch,
ne?
Ja.
Also der hat auch gesagt, der hat das alles irgendwie von hier und da zusammengesammelt. Das ist ein Sammelsorium aus irgendwie maritimen und coolen Gegenständen. Eine Palme, dann waren da super viele, wie nennt man diese Strandliegestühle?
Strandliegestühle.
Und so Sitzsäcke. Und dann gab es da ja zwei so Bars, ne, wo man sich dann Getränke holen kann. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es da auch Snacks gab.
Ja, ich würde schon sagen,
ich weiß nicht mehr genau. Aber ich glaube, als wir da waren, hat die erst ein bisschen später geöffnet. Ich glaube, erst so ab 4 oder 5. Ich weiß gar nicht, ob die mittags schon auf hat. Nicht, damit wir hier falsche Infos droppen. Stadtstrand Schweinfurt. Merkt euch diesen Spot im Sommer. Das Nonplusultra. Wir hatten dort das war eigentlich der perfekte Abend dort. Das war nämlich der letzte Abend dieser riesigen Reise. Da haben wir uns da hingesetzt, haben den Klängen der Hausmusik gelauscht und aufs Wasser geblickt und angestoßen. Mit einem Hugo, weiß ich noch, habe ich mir bestellt und ein Bierchen. War richtig, richtig lässig. Kommen wir zum nächsten Highlight. Kommen wir mal weg von Türmle und Stadtstrand. Gehen wir mal wieder ein bisschen ins Kulturelle rein. Und da wollen wir auf jeden Fall das Museum Georg Schäfer erwähnen. Wir müssen gestehen, dass wir jetzt nicht so die, ja, haben wir vielleicht schon mal öfter erwähnt, wir sind eigentlich nicht so die super bekennenden Museumsfreunde. Sagen wir es mal so, es muss schon ein besonderes Museum sein, dass wir da reingehen. Hatten wir heute auch schon mal in der Folge, dass es immer, ja, so ein Museum hat es, glaube ich, auch nicht leicht, die Leute abzuholen. Aber das Museum Georg Schäfer ist alleine von außen auch schon so ein Hingucker, weil es architektonisch wirklich ein sehr modernes, klares Gebäude ist.
Sehr schlicht und
clean. Sehr viel Beton, sehr clean. Ist auf jeden Fall ja da schon ein Hingucker. Aber auch ein Blick ins Museum lohnt sich, denn die dort ausgestellten Werke sind, ja, ich fand sie sehr, sehr ansprechend. Man geht durch verschiedene Räume, es ist so ein Rundgang. Und man geht einmal im Kreis, sage ich jetzt mal. Und beim Rundgang geht man im Kreis, ne? Ja, ist klar, dass ich nicht im Viereck gehe.
Ich habe mir gerade vorgestellt, du gehst hier durch das Drehkreuz, gehst da um so eine Säule rum.
Ich komm wieder raus. Man hat sich in diesem Museum vor allen Dingen auf die europäische Kunst des 19. Jahrhunderts spezialisiert. Und damit du jetzt auch mal weißt, wer war eigentlich dieser Georg Schäfer? Er war ein deutscher Unternehmer und ein bedeutender Kunstliebhaber und Sammler, der in Schweinfurt geboren wurde. Und vor Ort findest du wunderschöne Werke von bekannten Künstlern wie Caspar David Friedrich, Karl Spitzweg oder auch Max Liebermann. Und mir haben besonders gut gefallen die beiden Gemälde mit dem Titel Der Bücherwurm und Der Kaktusfreund von Karl Spitzweg. Er hat tatsächlich die größte Spitzweg-Sammlung gesammelt und die ist dort auch ausgestellt. Also das waren teilweise so schöne Gemälde, die waren so detailliert und wie soll man sagen, man hatte fast das Gefühl, man schaut sich eine Fotografie an und die waren auch teilweise ging es dann, ich sag mal, wurde es ein bisschen moderner, also nicht so diese ganz klassischen alten Gemälde, sondern je weiter du gingst, desto moderner und ansprechender für mich wurden die Gemälde, sage ich jetzt mal. Ja, und fand ich wirklich, wirklich gut. Hat mich sehr überrascht, das Museum. Und das gehört auf jeden Fall auch zu den Top-Highlights, womit sich natürlich auch Schweinfurt schmückt, denn es ist ja eine Stadt mit Kultur, Genuss und Kunst vor allem. Ja, ja. Da gibt es auch noch die Kunsthalle in Schweinfurt, in der waren wir auch. Dort sind auch noch mal verschiedene Ausstellungen in den Räumen. Und was wir da cool fanden, das habe ich mir jetzt gar nicht notiert, aber es fällt mir gerade ein, wir hatten da einen Graffiti-Workshop. Einen ganz kurzen Einblick in diesen Workshop bekommen. Wir haben ihn nicht komplett gemacht, aber da durften wir draußen auf dem Graffiti-Cube ein Graffiti sprühen mit so Schablonen.
Ja, das war ziemlich cool. Ich meine, wann macht man das mal als Normalo mit so einer Spraydose an Wänden?
Also da checkt auf jeden Fall mal die Seite der Kunsthalle in Schweinfurt. Das ist übrigens eine ehemalige Schwimmhalle, die jetzt als Kunsthalle dient. Und auf der Seite seht ihr auch die Termine für die nächsten Workshops. Schaut mal wegen des Graffiti-Workshops. Können wir echt empfehlen, hat sau Bock gemacht.
Die Halle war aber auch
und die Halle war richtig cool
aufbereitet. Genau. Auch richtig groß, sehr hell, ganz unterschiedliche Art von Gemälden, von Kunst. Und aber auch so schön schlicht, als alles,
ne? Also nicht zu überlappend, sage ich mal das so, oder zu überwältigend, weil manchmal ist auch einfach zu viel und du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst.
Ja.
Aber ja, Museum Georg Schäfer und die Kunsthalle, auf jeden Fall ein Go.
Und hier möchte ich nochmal kurz anmerken, wie Bolle schon gesagt hat, wir sind jetzt keine bekennenden Museumsgänger oder Kunstliebhaber, aber das Museum Georg Schäfer hat uns wirklich begeistert. Also wenn du mal in der Stadt bist, auf jeden Fall dort rein. Auch wenn es nicht nur bei Schlechtwetter ist, ja auch immer so ein kleiner Notfallplan, sondern ruhig auch mal so ein, zwei Stündchen.
Und ich muss auch sagen, das war ja das letzte Museum auf dieser großen Reise. Und so je mehr wir in solche Museen gehen, hat man irgendwie mittlerweile, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder die Interessen ändern sich ja auch, dass man wirklich mittlerweile schon so guckt, okay, das könnte ein Gemälde sein, welches ich mir kaufe und hinhänge. Also man guckt da auch schon so, was wird denn so passen und so. Nicht, dass ich jetzt für 20.000 Euro ein Gemälde kaufen könnte und würde. Aber mein Interesse der Kunst gegenüber ist durch die Frankenrundreise Reise definitiv gewachsen, muss ich sagen.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Ich gehe auch gerne nah hin, um wirklich zu sehen, wie würde das gemacht, mit welcher Technik,
wie
die Details ausgearbeitet wurden. Also wenn man sich darauf einlässt, ist das schon total abgefahren, interessant, imposant, auch wie manche Werke kreiert wurden.
Genau. Und apropos einlassen solltest du dich auch auf meine jetzt folgenden Schlemmertipps, die sind, Emmy, wirklich bedeutend für Schweinfurt, denn wir haben ja gesagt, Schweinfurt ist der Mix aus Kunst, Kultur und Genuss. Und Genuss ist ein Riesending in Schweinfurt. Das war natürlich cool, dass hier in der letzten Stadt unserer Reise vor allen Dingen das Essen im Fokus stand. Das lieben wir. Wenn das Essen im Fokus steht, es gibt ja nichts Besseres, dann schlemmt man sich von einer Institution zur nächsten. Und dann da habe ich ein paar Tipps mit. Es sind tatsächlich noch mehr. Aber um die wichtigsten, die so im Kopf geblieben sind, zu erwähnen, wäre hier zum einen Whisky Gents. Das Gents kommt wahrscheinlich von Gentleman, Whisky Gentleman. Ich weiß nicht genau. In diesem super hippen Laden gibt es nicht nur jede Menge Whiskys, sondern auch richtig coole Klamotten und Accessoires. Und du kannst da sogar, die haben da auch so eine kleine Theke, wo du auch einfach mal einen Kaffee trinken kannst. Geh da auf jeden Fall rein. Der Inhaber ist ja so eine coole Sau, muss ich ja an der Stelle mal sagen. Hat er nicht erzählt, dass sein Vater von der Army stationiert war in Deutschland und er dadurch auch irgendwie, ich weiß nicht, ist er hier geboren, aber er hatte noch einen sehr englischen, amerikanischen Redeslang. Ja, so. Ja. Richtig cooler Typ mit Vollbart, so. Ja, der passte so gut in diesen Laden.
Ja, der Laden war auch sein Herz und seine Seele,
glaube ich. Das hast du auch gemerkt. Oben hatte er doch, glaube ich, auch so einen kleinen Barbershop. Mhm. Unten dann diese Klamotten und diese ganzen Whiskys. Also da kriegst du alles an Whiskys, was man sich, glaube ich, noch vorstellen kann. Ich meine, ich kenne mich damit nicht so aus. Aber da kannst du halt auch ein kleines Whisky-Tasting machen, war halt richtig cool. Oder halt einfach ein Käffchen trinken oder halt einfach ein bisschen bummeln gehen. Dann nach dem Whisky brauchten wir natürlich erstmal ein Käffchen. Und den haben wir in der kleinen Kaffeerösterei gefunden. Dort hatten wir auch ein kurzes Gespräch mit der Inhaberin, die uns erzählt hat, wie sie zu dem Laden kam und so weiter und so fort. Und hat uns dort auch einen kleinen Espresso zubereitet. Und ich weiß noch, dass du gesagt hast, das war der beste Espresso, den du jemals getrunken hast.
Punkt.
Da müssen wir nichts weiter zu sagen.
Ey, wirklich überragend.
Geht in die kleine Kaffeerösterei und lasst euch mal einen Espresso gehen.
Sieht auch total unscheinbar aus. Also jetzt nicht wie ein fancy, nicht modernes Kaffee, sondern einfach...
So ein bisschen inhabergeführt, schlicht.
Ja. Ich würd vielleicht nicht so weit gehen, aber so ein bisschen, wo Oma und Opa noch irgendwie zum... Ja, vom so Kaffee noch vorbeikommen.
So ein bisschen mehr sagen. Ne?
Nicht fancy, modern, sondern einfach ein bisschen schlicht.
Einfach. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Dann gab es lecker Mittagessen im Han Asia Kitchen Restaurant. Dieses befindet sich im historischen Ebracher Hof und dort bekommst du authentische asiatische Gerichte. Dort haben wir ja, wie gesagt, zum Mittag gegessen und ich glaube, also das waren so große Portionen. Ihr müsst euch vorstellen, es ging ja den ganzen Tag nur ums Essen. Wir waren ja zum Mittag schon so voll. Ich konnte mir gar nicht ausmalen, dass wir hatten noch weitere Stationen danach auf unserem Zettel. Aber dort das asiatische, thailändische Essen war richtig gut. Wir hatten, glaube ich, Frühlingsrollen, wir hatten Partei, ich glaube, ich hatte einen Curry. Mhm. Und innen drin ist auch sehr schlicht, aber hübsch gestaltet. Und dort, ja, auf jeden Fall mal hingehen, wenn ihr Lust habt auf asiatische Küche. Und jetzt kommt noch mein letzter Tipp, nämlich das Simply Life Café. Und ich weiß nicht, ob es das süßeste Café der ganzen Stadt ist. Ich glaube schon.
Vielleicht in ganz Franken.
In ganz Franken. Oh
mein Gott. Also auch die Inhaberin war ja auch so Zucker.
Oh mein Gott, war die Zucker.
Liebe, ey.
Hier kriegst du so gutes Frühstück. Sie hat eine ganz kleine ausgewählte Karte, bereitet alles frisch vor deiner Nase zu. Sie hatte auch nur Sitzplätze für, ich würde sagen, höchstens 10 Leute.
Vielleicht das sind 3-4 Tische, glaube ich. Ne?
Und also wirklich ganz, ganz klein. Es ist ein Raum, total unscheinbar in irgendeiner Seitengasse.
Genau, und die Küche ist halt auch im selben Raum. Genau. Also du guckst ihr, also man kann ihr quasi bei der Zubereitung zuschauen.
Und da hat sie uns so ein bisschen, ich sag mal so gemixt mal, ich sag mal aufgetischt, was sie alles so anbietet. Davon halt alles so Kleinigkeiten. Und von, ich weiß gar nicht, Egg Benedict bis zu Pancakes. Dann hatten wir Smoothie Bowls und, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was da alles war, French Toast. Also das war so lecker. Oh Gott, mir läuft das Wasser.
Das war wirklich
und die Besitzerin ist eine ganz kleine, süße Frau, dieser mit Herzblut bei der Sache ist. Mhm. Und egal, ob da eine Person sitzt oder fünf, die gibt alles.
Oh, sie war auch so dankbar, dass wir da waren und total angenehme Personen.
Absolut. Total also merkt gewesen. Euch das Simply Life Café in Schweinfurt. Und das war, ja, das hat auch dazu beigetragen, dass diese Genusstour dann auch ja, ein voller Erfolg war. In dieser letzten Stadt auf unserer großen Frankenrundreise Schweinfurt, 15 Städte, Emmy, haben wir in insgesamt 4 Monaten erkundet.
Ich will noch kurz meinen interessanten Fakt
ach Gott,
loswerden,
siehst,
bevor
ich war
du
jetzt
hier
schon
resümierst.
Am Ende. Oh mein Gott, wir schieben noch mal zurück. Ihr habt nichts gehört. Jetzt kommt Emmys interessanter Fakt über Schweinfurt.
Dann habt ihr euch schon mal überlegt, woher kommt eigentlich der Name Schweinfurt?
Ich dachte, Emmy, anfangs, das hat definitiv was damit zu tun, dass in der Stadt irgendwie mal Schweine waren und vielleicht eine Furt und irgendwie mussten Schweine irgendwo durch und
ja,
das ist Schweinfurt.
Man ist sich bis heute tatsächlich noch nicht sicher, wie die Stadt zu ihrem Namen kam. Also wie du gerade meintest, lange Zeit wurde angenommen, dass sich der Name Schweinfurt von den althochdeutschen Wörtern Swin, also Schwein, und Furt, also Furt, abgeleitet wurde. Historisch gesehen war Schweinfurt also ein Ort, an dem eine Furt, eine flache Stelle im Fluss, wahrscheinlich am Main, überquert werden konnte, möglicherweise von Schweinen oder anderen Tieren.
Ich glaube, das denkt wahrscheinlich erstmal jeder, dass es zumindest was mit Schweinen zu tun hat.
Ja, also liegt natürlich sehr nahe. Nach aktuellen Forschungen geht man allerdings davon aus, dass sich der Stadtname aus Suinurde, Suinfort, Svinfordi, Schweinfurt und schließlich Schweinfurt im Laufe der Jahrhunderte einfach entwickelt hat. Also aus dem Namen, ja, der hat sich einfach entwickelt und es war jetzt keine Zusammensetzung aus irgendwelchen Begriffen oder aus einer Bedeutung.
Aber das schwankt auch je nach Quelle und Interpretation. Also es gibt noch immer keine genaue, wie du es gesagt hast, genaue Deutung oder wo kommt es jetzt her. Aber ja, die Schweinfurter selbst nehmen es mit der Bezeichnung wohl auch gelassen und mit viel Humor. Aber ich finde den Zusammenhang mit den Schweinen eigentlich am süßesten. Könnte ja sein.
So, Bolinchen.
Ja, das war jetzt kommt das offizielle Ende. Jetzt kann ich nochmal ausholen.
Ja, jetzt hol aus.
Ich hol aus, Leute. Es waren 15 Städte, Emmy, die wir im letzten Jahr in 4 Monaten erkundet haben.
Ja, und das hat uns auch mal wieder gezeigt, wie vielfältig Deutschland als solche ist, aber auch die Region, wie unterschiedlich die sich entwickelt haben, von einer Stadt mit ganz viel Fachwerkhäusern bis Ansbach, wo wir gesagt haben, okay, ganz viel Mix aus verschiedenen Baustilen, aus verschiedenen Zeiten. Und ja, die ganze Region hat jede Stadt oder alles, die haben immer irgendwas anderes zu bieten. Mal ist es Bier, mal ist es Schäufele, mal ist,
mal ist es Wein, mal ist es
Kultur, das
genau,
Wahnsinn.
Mal ist es Kunst. Ich fand auch, im Nachhinein wurde mir noch mal bewusster, wie, also diese Vielfältigkeit dieser doch, ich sag mal, relativ kleinen Region in Deutschland. Also ich meine, man denkt ja eh schon, okay, Deutschland hat schon viel zu bieten, aber jetzt gehst du in eine einzelne kleine Region und denkst da schon, Alter, ist das viel, Alter, ist das vielfältig und spannend. Und das hat mich schon beeindruckt. Hätte ich so nicht gedacht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, am Anfang der großen Rundreise dachte ich, ja, okay, Man reist dann halt von Fachwerkstatt zu Fachwerkstatt. Aber jetzt im Nachhinein,
schon, ja.
Ich habe zu jeder Stadt eine gewisse Verbindung. Ich habe Anekdoten, ich habe Geschichten, ich habe Dinge, die ich sofort damit in Verbindung bringe. Und jede Stadt, auch wenn es natürlich vorwiegend viel Fachwerk ist, war jede Stadt für sich aber mit einem ganz eigenen Charakter, ein ganz eigener Charme, weshalb es sich lohnt, in egal welche dieser 15 Städte auf jeden Fall zu reisen, weil man in jeder dieser Städte eine tolle Zeit haben wird.
Besser hätte ich es formulieren können.
Ja.
Und an dem Punkt dann auch nochmal vielen Dank für unsere Partner, für all die Menschen, die es möglich gemacht haben, so viele Eindrücke uns irgendwie vorzubereiten oder sich wirklich Gedanken gemacht haben, welche Eindrücke sollen wir mitnehmen.
Und dann euch auch weitergeben. Also da haben sich die Leute echt viel Gedanken im Hintergrund gemacht für wirklich einzigartige Programmpunkte und Programme. So wie du gesagt hast, an dieser Stelle ein fettes, riesiges Dankestöhn an Frankentourismus und an alle 15 einzelnen Städte.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war echt eine sau gute, wahnsinnig spannende Zeit.
Wir hoffen, es hat sich gelohnt, also für uns auf jeden Fall, und wir hoffen für dich da draußen auch. Denn durch dieses große Projekt findest du auf unserem Blog 15 Blogbeiträge, komplett ausführlich über jede Stadt. Wir haben 15 Highlights gespeichert zu jeder Stadt auf Instagram. Wir haben Pinterest-Pins, wir haben diese Podcast-Episoden für euch aufgenommen, um euch nochmal einen kleinen Einblick in diese Rundreise zu geben. Und was gibt's noch? Und vielleicht siehst du ja auch mal Bildmaterial von uns in irgendeiner Broschüre von irgendeiner der Städte, wer weiß. Das es wurde auch fleißig Bildmaterial weitergegeben, welches wir geschossen haben. Und ja, damit
schließen wir ein großes Kapitel.
Das große Kapitel, unser größtes Kapitel in 2023, und wir sind gespannt.
Ich würde fast sagen, das größte Kapitel im Namen jemals von Komm, wir machen das.
Das einfach. Stimmt. Das war ein großes Ding.
Ein großes Ding.
Und es war ein großes, cooles Ding. Und in diesem Sinne, Emmy, jetzt hören wir mal auf, hier in der Erinnerung zu schwelgen, denn es wird Zeit 2024 für neue Abenteuer. Ja, an dieser Stelle verabschieden wir uns und würden sagen, hab noch eine schöne Woche, lass dich nicht ärgern, komm gut durch den Winter.
Vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Zuhören. Wie Bolle schon meinte, alles findet ihr nochmal auf dem Blog. Komm, wir machen das einfach.de. Und das war's. In dem Sinne, macht's gut. Tschüssi,
Bis Baba. Bis dann, Baba. Ciao, ciao.